links oben nach rechts gucke und nach einer Stunde komme. Okay.
Haben wir's?
Ich glaube schon.
Bewegt Bild Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Buonasera. Die Bewegtbildbanausen, das war schon wieder ein herrlicher Einstieg.
Die Bewegtbildbanausen, ja, wir wollen ja diesmal mal unseren Gast vorstellen. Nicht, dass das wieder heißt, you're doing it wrong.
Was soll ich jetzt sagen? Hallo, sag hi.
Noch nicht.
Nee, Entschuldigung.
Zu früh, ja, nicht einfach reinlabern. Okay, wir sind Profis, ja. Wir müssen dich erstmal vorstellen.
Achso, nochmal von vorne.
Okay. Ich habe Angst vor dem Fisch.
Ja, das Problem ist, letztes Jahr war er 6-mal im Lostopf und wurde nicht gezogen. Deswegen müssen wir ihn jetzt noch öfter einladen, weil er muss ungefähr 170 Mal im Lostopf sein, damit er auch mal gezogen wird am Jahresende. So ist die Quote, weil er weiß, ich gewinne eh nichts. Ich werde da eh nicht gezogen.
No.
Und wie hat Dave eingeleitet bei Hoffi, als er gezogen worden ist? Ja, muss ja. Muss ja so, weißt du, ja. Ja, so diese Quote und so. Mhm. Ist 5-mal drin, dann muss ja gezogen werden. Nicht Alessandro, nee, der muss nicht gezogen werden, auch wenn er 17-mal drin ist.
Ja, wir arbeiten dran. Freuen uns aber sehr, dass du schon wieder da bist. Hallo Alessandro.
Oh, hi Leute, schön hier zu sein.
Mhm. Müssen wir noch sagen, Cinema Volante und WQÜF, seine beiden großen Formate, mit vielen kleinen Formaten mit drin.
Das stimmt.
Ist ja so, oder?
Ja, so.
Geil, die Podcast-gewordene Wundertüte.
Das stimmt.
Ja, ist schön, du machst sehr viel.
Ja, genau, ich mach sehr viel.
Du tanzt auf vielen Hochzeiten.
Auch ein schöner Spruch, ne? Schöne Floskel irgendwie. Habe ich noch nicht ganz verstanden eigentlich. Ist das so Hochzeitsköcher-mäßig oder so auf vielen Hochzeiten tanzen? Heiratet man dann öfters direkt oder ist man einfach immer überall macht Party und kennt die Leute nicht?
Nee, ich glaube nicht,
nein,
dass
das darfst du nicht Hochzeit wörtlich geht. Nehmen. Das ist ja eine Redewendung.
Ja, aber ich glaube, das Hochzeitscrashen war, glaube ich, mal gar nicht mal so. Ich glaube, in die Richtung geht das, dass du so ein Hochzeitshopper bist. So wie andere von Club zu Club ziehen.
Du meinst, dass das daherkommt?
Ich würde es jetzt so interpretieren. Auf mehreren Hochzeiten.
Wenn man über jemanden sagt, dass er auf vielen Hochzeiten tanzt, dann glaubst du, das ist wörtlich zu nehmen, ja?
Nein, aber irgendwo muss das ja herkommen, das meint man so.
Also genau, deswegen frage ich ja, geht es jetzt um die Herkunft von dem Ding?
Oder nee, eher um die Interpretation, ja.
Nee, und dann glaubst du wirklich, dass es da um Leute geht, die auf vielen Hochzeiten tanzen?
Ich kann es mir vorstellen. Was ist es denn sonst? Ursprünglich.
Na, ursprünglich weiß ich nicht. Deswegen, da meinte Alessandro ja auch gerade, wir wissen nicht, wo das herkommt, aber es ist halt naheliegend, dass es tatsächlich was mit Leuten zu tun hat, die so ein bisschen Wedding-Crasher-mäßig unterwegs waren. Aber das heißt doch jetzt, beschreibt man doch damit Leute, die halt keine Gelegenheit auslassen oder die eben jede Feier mitnehmen. Oder auch, glaube ich, Leute, die halt viel gleichzeitig machen.
Das hört sich gut an.
Multitasking-fähige Leute.
Nee, das,
ob das wieder was
beinhaltet.
Das ist ja gleichzeitig. Da müsstest du ja auf jeder Hochzeit dann wirklich zur selben Zeit sein, ne? Ja.
Kannst du, wenn die Hochzeiten in der gleichen Location sind?
Das ist gut, das musst du selber organisieren vorher, Alter. Das ist mir dann zu viel Arbeit, das ist ja mega kompliziert, dann alter Schwede.
So, How-to-Be-Player für Hochzeiten. Ja. Schön.
Das ist ja krass. Cool.
Ja, stimmt. Ja. Ey, das haben wir schon lange nicht mehr gemacht, ne? Nachzugucken, wo irgendwelche Redewendungen herkommen. Dabei haben wir doch ein schönes Buch.
Oh, wo ist mein Redewendungsbuch überhaupt?
Oh, bin ich live dabei?
Das war ja, ich weiß ja noch von der Altenbude, wo das Griffweite war, aber.
Ja, eben.
Jetzt weiß ich gar nicht, wo das.
Frag mich nicht, wo das hingekommen ist.
Das wäre jetzt natürlich, das würde jetzt zum Einsatz kommen.
Ich hab's.
Hast du gefunden? Na, dann schlagen wir doch da gleich nochmal nach. Denn das hat nämlich Geschenke für alle Fälle gemacht. Ja, sehr gut, da ist es.
Okay. Ich hab ein bisschen Angst.
Also ja, weißt du noch, von wem wir das bekommen haben?
Das war Dennis, glaube ich.
Das war Dennis? Ja. Ah ja, okay, geil. Bevor Azubi war, hat er schon echt mitgedacht.
Das stimmt, ja. Guck mal, kommt immer noch zum Einsatz.
So, das schlägt ihm fast den Boden aus. Muss ich dann unter A
das
gucken?
Das weiß nicht, Dennis.
Aufgedonnert sein.
Aufgedonnert sein.
Auf tönernen Füßen stehen, ist auch schön.
Gibt es so ein italienisches Sprichwort, was man nicht ins Deutsche übersetzen kann, was dir einfällt, wo du sagst, da sagt man das und das?
Ja, stimmt. Frag mal Alessandro über unseren letzten Film. Hier, weil das war doch auch ein Sprichwort oder eine Redewendung. Hier im Hemd, mit dem Hemd geboren. Nati con la camicia? war das, glaube ich, im Original.
Ach so, der Bud Dispenser und der Terence Hill. ja, das jetzt? Heißt irgendwie übersetzt, heißt das im Hemd geboren oder so. Hat das Lee
ja, im Hemd, ja.
recherchiert. Was heißt das? So.
Kenne ich nicht, das Sprichwort.
Hast du dich gehört?
Aber ich kenne
schon mal Deutsch, schon nicht so viel. Nee, oh, aber Mann. Kann man sich ja denken, ne, was das heißt.
Ah ja?
Heißt das zufällig zwei bärenstarke Typen? Ist das das Sprichwort?
Nee. Ist das der Film oder hast du den besprecht?
Mhm. Nee, den haben wir schon, haben wir schon.
Ach, habt ihr schon? Okay, Entschuldigung.
Ja. Haben wir in der letzten Episode besprochen. So deswegen.
Mhm. Ich hatte jetzt kommt irgendwas von das letzte Italienische, was ich gehört hatte bei euch, war ja La Notte oder so.
Ja, ja, und jetzt hat ja Lee in dem Rahmen von dem Bud Spencer Terence Hill Film, hat er den Originaltitel gegoogelt oder beziehungsweise recherchiert und dann kam raus, es heißt nicht zwei bärenstarke Typen und dann haben wir halt geguckt, was das bedeutet.
Ach so,
da stand dann, dass es eine Redewendung, dass es ein Sprichwort ist, genau.
Ach so,
oder ein geflügeltes Wort oder so.
Nathan della Camicia, okay, ja. Na gut.
Kennst du nicht? Okay.
Nee.
Ja, sorry Jungs, das steht nicht drin.
Dennis.
Okay.
Ja.
Was hast du uns hier geschenkt für einen Schrott?
Das ist halt wirklich, also, es müsste zwischen auf tönenden Füßen und auf Vordermann bringen stehen und tut's nicht. Das letzte ist aufgeputzt wie ein Pfingstochse. Das steht drin, also ich noch nie gehört, aber auf vielen Hochzeiten tanzen nicht. Ja, schade.
Dann google ich mal. Auf mehreren Hochzeiten tanzen. Die Redensart, man kann nicht auf zwei Hochzeiten tanzen, deutet auf eine Situation hin, bei der man nicht überall gleichzeitig sein kann und sich entscheiden muss, was man bevorzugt. Der Ursprung der Redewendung bezieht sich auf das Wort hochgezieht aus dem Mittelhochdeutschen.
Ach so, und dann hat man so langsam irgendwie so mit der Zeit so das Gegenteil draus gemacht, so einfach oder wie?
Wahrscheinlich, also hier steht zum Beispiel auch, wer zwei oder mehrere Pläne gleichzeitig verfolgt und sich dadurch bessere Aussichten auf Erfolg verspricht, tanzt auf zwei Hochzeiten. Ja. Oder nicht mehrere Dinge gleichzeitig tun, nicht alle Unternehmungen gleichzeitig mitmachen können, heißt nicht auf zwei Hochzeiten tanzen können. Da ist es wieder umgedreht.
Mhm. Ja, eben. Aber das bedeutet ja, dass wenn du das halt positiv formulierst, ist das eben, sind das Leute, die halt mehrere Dinge gleichzeitig in
mehrere Eisen im Feuer haben. Ja, ja.
Ja, ja genau. Gut. Oder sowas. Genau.
So habe ich es ja auch gedeutet, aber normalerweise hast du ja oft auch bei den Redewendungen, dass erklärt wird, wo das letztendlich ursprünglich herkommt.
Das steht da nicht.
Das steht hier nirgends, nee.
Lame.
Ja.
Ja, gut. Aber wenn das jetzt so ist, eigentlich so gedacht ist, das Sprichwort nicht auf mehreren Hochzeiten. Du kannst nicht auf mehreren tanzen, weil das ja unmöglich ist, weil es darum geht, dass es, ne, du kannst nur auf einer, weil nur eine Hochzeit, dann ist es ja klar, dann kannst du ja nirgendwo herkommen, weil das für sich ja schon einfach erklärend ist, so, ne?
Warum müssen es Hochzeiten sein? Oh, keine
Disco? Ach, Schnauze jetzt, mach mal hier die Sendung fertig, was ist denn jetzt hier los?
Warum keine Disco?
Mach mal die Sendung fertig.
Mach mal die Sendung fertig.
Wir haben noch nicht mal angefangen, ja. Mach mal fertig jetzt.
Ja. Also, was ist, wenn ich nicht tanze auf Hochzeiten? Dann ist die Redewendung auch für den Arsch.
Ich wenn du da nur rumstehst.
Wenn du so einer bist, der nur so sitzt und das Buffet mitnimmst.
Gangsters don't dance und so.
Gangsters don't dance, ja. Und schon gar nicht hier zu
der Lean Back
Earth, Wind and Fire. Nee, nee, ich nicht.
Gerade da,
der erste
hallo.
Auf der Tanzfläche.
Ah ja?
Zählt der erste. Rhythm schon
als DJ ist das ein bisschen doof, oder?
Ja, natürlich nicht, wenn ich auflege auf einer Hochzeit, wo ich arbeite.
So geil, leere Tanzfläche.
Die Gäste legt
die erste Platte auf, stürmt auf die Tanzfläche. Gib ihm.
Ja, Logo.
Geil.
Man muss auch irgendwie die Leute anheizen.
Go DJ, go DJ.
Ich mach da erstmal die Macarena beim ersten Song.
Ach, geil.
Nachdem ich aufgebaut habe, 5 Minuten, nachdem ich aufgebaut habe.
Das ist schon geil, so DJ und Hype Man in einem.
Ja.
Die könnt ja nichts, ich zeig euch das mal. Zack.
Okay. Jausa.
Ja, genau. So hier. Rennst du durch den leeren Saal. Jausa.
Mit meinem Rüschenhemd.
Auf Rollschuhen.
Auf Rollschuhen, ja.
Auf Rollschuhen, ja.
So ein liedernes Jackett. Super. Warst du schon mal auf einer Hochzeit, Alessandro? Wir sind immer noch im Vorgeplänkel, es tut mir leid. Wir sind ein Filmpodcast, aber die Leute mögen das Vorgeplänkel, deswegen müssen wir das ein bisschen in die Länge ziehen.
Ich war auch einer mal von denen, die so eine Hochzeitfotograf gemacht haben. Also war ich auf einigen Hochzeiten.
Oh.
Und ich hasse Hochzeiten eigentlich so. Also es ist schrecklich.
Magst du nicht?
Nee, überhaupt nicht.
Zu aufgesetzt, also, die gute Laune oder woran liegt's?
Ja, aber man war schon echt bei traurigen Hochzeiten dabei. Das ist schon echt nicht schön.
So ach, bei traurig.
Du warst bei traurigen Hochzeiten.
Jetzt ja, es ist so, weißt du, da bist du bei manchen, wo so mega Party gemacht wird, alles gekünstelt, alle nerven mich und so, ne? Alle ziehen sich an, alles sieht scheiße aus. Und dann bist du bei einer anderen Hochzeit, die haben viel zu großen Raum gemietet, das ist gefühlt 3 Tische, weißt du, in so einem riesen Saal. Und alle kennen sich auch nicht, wie das ist. Du lädst so Leute ein, die alle, ne, so nichts,
so
ein
Grüppchen,
ne? Ruhig, still. Es passiert nichts und es war einfach so als Zuschauer, so als ne, noch Außenstehender stehender, als die Leute selbst anscheinend schon waren. Mhm. Es ist einfach so ein ganz komisches Gefühl und ich bin da immer so, ich gehe da nicht so kalt durch, ey. Da denke ich immer so, nein, alter Schwede. Und dann bist du ja auch von Anfang an dabei, so bei der Braut zum Beispiel vorher, ne? Und die sind immer fast echt, also nicht nur fast, aber so, die, denen geht's so schlecht und so, ne? Also manche sind so fertig und so, ne? Du denkst, die musst du gleich da dreimal wiederbeleben und so weiter alles, ne? Und dann siehst du sie ja auch noch weniger bekleidet, machst du auch Fotos, ne? Wie sie sich anziehen und so, ne? Und das ist dann so eine noch schlimmer, weil die ja schon eigentlich, ohne dass sie ausgezogen sind, so körperlich, ne? Kopfmäßig und so, ne? Sind die total entblättert und, und das ist immer alles schon, was du da alles so erste Hilfeleistung machen musst und bla, bla. Das war heftig. Dann bist du in so einer Minikirche, fotografierst. Da sprichst du das so ganz schön mit dem Pfarrer ab, ne? Wie es abgeht und so, ne? Da ist mal einer, der möchte gar keinen Blitz haben, weit weg, man soll dich nicht sehen und so, alles gut. Dann stelle ich mich mit Megatele, alles macht er, ne? Suche mir eine Position aus und so, schön auf den Knien, auf den scheißharten Boden und. Dann kommt der Ringmoment, ne? Alle stehen auf, die ganzen Opas und Omas haben hier alte Spiegelreflexe aus den 70ern, 80ern, Alter, mit solchen Dingen drauf. Rennt nach vorne, stellt sich so um das Pärchen. Ich sehe, kann nichts fotografieren, ich sehe nichts und so, ne? Und blitzen da rum und so, das ist richtig witzig und so, ne? Und das finde ich in jeglicher Hinsicht scheiße, erstmal das, ne? Ne? Das, was ja nicht machen sollte. Und dann auch so, dieser Moment wird so voll genommen und kaputt gemacht und so, ne? Also, das sehe ich ja allgemein so, ne? Weniger fotografieren und eher die Sachen an sich erleben, anstatt das so festzuhalten und so und dem dann weniger zu geben, ne? Wenn man sowas, egal was und so, ne? Mhm. Wenn man unterwegs ist, man muss nicht alles fotografieren und machen und so, ne? Bitte eher nicht und so, ne? Deine Erinnerung bastelt dir schon schön oder so. Und deswegen, ja, Hochzeiten war ich viel. Aber jetzt noch, um da zu kommen, ich war ja letztes Jahr auf Manus Hochzeit und die war richtig schön. Das war eine der schönsten Hochzeiten und so. Die war echt super. Also jetzt nicht zu sagen, weil es Manu ist, sondern es war echt toll. Da passte alles, haben die gut gemacht.
Cool.
War richtig cool und so, ne? War ich mit Daniela auch und so. Das muss ich echt sagen, die war schön auch.
Ja gut, so schätze ich Manu auch ein, dass der so diese üblichen Klischees und irgendwelche so deutschen Hochzeitsrituale, dass der da kein Fan von ist, sondern dass der wahrscheinlich eher sein eigenes Ding macht.
So Brautentführung und so ein Shit.
Ja, und diese komischen Spiele dann. Ich hatte ja auch schon ich habe ja auch diverse Hochzeiten aufgelegt und da triffst du dich ja auch immer mit dem
Brautporn. Das
ist
auch, ne?
Ist auch immer witzig, wie sich das unterscheidet. Und was du gerade meinst, dieses Beobachtetsein und so, das ist ja dieser Öffnungstanz, wird ja auch immer abgesprochen, so was die haben wollen und so. Und da sind wirklich 8 von 10 Brautpaaren, dass sie das überhaupt nicht feiern, sondern dass das für die so, komm, bring was hinter uns so. Ach, und blend mal den Song dann nach irgendwie 2 Minuten, blend mal dann aus und so. Weil logisch, die stehen alle so oben das Brautpaar rum und gucken halt zu und fotografieren.
Warum machen sie es dann?
Naja, weil das halt dazugehört, weil Tradition. Das die Tanzfläche offiziell
ist eine Tradition. Und da bin ich halt voll bei alle, weil ich finde das so ätzend, dass du dich dann genötigt fühlst, irgendwas zu machen an deinem vermeintlich schönsten Tag. Bist du nur im Stress, um irgendwelche Erwartungen zu erfüllen? Was ist das für ein Käse?
Na, der schönste Tag ist die Hochzeitsnacht, hoffe ich. Dann nach 12
Uhr. Ich nicht mehr, also nicht
naja, so aber auch Alter, das, was er jetzt erzählt, das klingt ja auch so, als würden manche Leute ihre Hochzeit wirklich so aufziehen, dass dann das Wichtigste ist, dass dabei gute Fotos entstehen.
Ich glaube, das Wichtigste bei einer Hochzeit ist, dass nichts davon aufgesetzt ist. Weißt du, weder die Fotos noch irgendwie die Planung noch irgendwelche Spiele oder so. Wenn das alles organisch passiert und wenn das so aussieht, als wenn das alles spontan ist und so von Herzen kommt, dann merkt man das,
glaube ich. Ja, aber das, was er erzählt, das ist ja das komplette Gegenteil. Wenn dann alle Beteiligten so gestresst sind, dann ist das, klingt das nicht wahnsinnig spontan und aus der Hüfte.
Genau, das ist das Problem, dass man sich da manchmal einen Stress macht um was Schönes rum und so, ne? Und wir sind ja langsam, ne? Wir sind ja nicht mehr oldschool. Man kann sich entscheiden, man kann machen, wie man möchte und soll das auch tun und so, ne? Selbst wenn da Eltern reinsprechen, dann soll man halt sagen, man kann ja auch kleine Kompromisse finden oder so, ne? Ja, man muss der erste Tanz sein und. Aber diese ganz klassischen Sachen immer, wo du mal selber schon sagst, jetzt kommt das. Dann wollen manche ganz cool sein, haben doch irgendwelche Megaspiele, dann kommt die Beamer-Kacke da mit den ganzen scheiß Bildern und so, interessiert auch nicht.
Dann fucking Dia-Show, Alter, ich durchdrehe.
Kinderfotos von die.
Und bei Manu war es ja so, ne? Ich kam ja sehr spät, ne? Mit Daniela. Wir sind ja aus Bielefeld direkt, ne? Wir hatten viele Probleme, ganz viele Sachen. Ne? Erstmal bin ich dann ins falsche Hotel gefahren. Und das eine hieß, ich weiß gar nicht mehr, das waren auf jeden Fall 2 Wörter, Hotel Nuovo. Aber es heißt eigentlich Nuovo Hotel. Hm. Es gab 2, die hießen nur so umgekehrt die Namen und so, ne? Und ich dachte,
nicht Adam Sandler Film.
War das so? Nee.
Eine lustige Verwechslungsprobleme.
Ja, genau. Ja, und da dachte ich so, okay, bin ich jetzt, so nah war das in Köln? Das war doch so außerhalb an dem See und so, ne? Und bin auch so doof und fahr so weiter, ey, keine Ahnung. Und dann ist dann auch
warum
so gesperrt
so viel gewesen. Ärzte?
War eine Demo, ne? Wie so, oh Scheiße, was mache ich denn jetzt? Wie komme ich denn jetzt da hin zum Hotel? Das ist da hinten. Dann rufen wir da an und dann haben wir gecheckt, das ist das nicht. Dann mussten wir doch mal, sind wir dann raus aus Köln und dann eben ein bisschen außerhalb gefahren, so bla bla. Irgendwann haben wir es geschafft, waren wir im Taxi, waren wir am See. Dann kommen wir dahin, finden diesen großen Pavillon und so. Dann gehe ich den Gang und sehe so hinten Peter, wie er steht, ne? Und im Moment, wo ich sehe, oh nein, der hält jetzt gerade eine Rede, will ich wieder zurück, und Daniela, wir wollen ja nicht stören im Moment, dann sieht mich Peter und sagt so, ah, Alessandro, ne? Und dann komme ich da mitten rein und alle gucken und so, ne? So mega peinlich und so, ne? So richtig heftig, Alter. Und dann ja, sind wir da rein, haben uns hingesetzt und so. Und da hat der Fotograf, wo du gesagt hast, da hat er mich fotografiert, mein Gesichtsausdruck. Richtig heftig. Und da schickt mir der Mann irgendwann ein Foto und sage ich so, okay, daran kann ich mich gar nicht erinnern. Und wieso gucke ich da so komisch? Irgendwie bin ich glücklich, aber irgendwas stimmt da nicht. Und dann hinterher, als dann alle Fotos kamen, konnte ich das dann nachvollziehen, dass das war die Situation, hat er genau genagelt. Okay, das war nicht schlecht, muss ich schon sagen.
Glücklich und peinlich berührt gleichzeitig.
Ja, das war echt...
Treffen. Ja, klingt schwierig, rekonstruieren.
Ja. Mhm. Ja. Das passiert halt.
So ja, Glückwunsch nochmal hier an Manu. Jetzt hier unter der Haube.
Ja.
Die Groupies, ist vorbei die Zeit.
Sorry.
Ja.
Ja, ihr seid ja auch nicht haubentastisch, ne?
Berühmter Podcaster. Was?
Ihr seid ja noch nicht haubentastisch, ne?
Nee, haubentastisch.
Wie sagt man da unter der Haube? Jetzt nochmal ein Ding.
Ach, du hast das ernst gemeint, gerade mit haubentastisch.
Ja, man sagt ja, man ist unter der Haube, oder? Was hast du denn jetzt gedacht, was ich sage?
Ey, Alter, wirklich, wir verhunzen Redewendungen schlimmer als in jedem Reality-Format. Das ist ja die Härte, ey. Unter der Haube heißt das.
Wir können die Ausländerkarte mal spielen.
Unter der Haube. Das ist das Nächste, was ich jetzt nachschlage.
Ja, ja.
Unter der Haube, ja.
Aber haubentastisch ist wahrscheinlich dann deine Kreation, oder? Du weißt, dass es haubentastisch nicht gibt.
Nein, aber ich mache immer so ein Tastisch hinter vielen Wörtern, ne? Also, darf man das denn machen? Ein bisschen so? Oder muss man jetzt, guck mal, jetzt kommen wir wieder wie mit der Hochzeit. Muss man die Regeln genau so machen? Man kann doch mal ruhig ein bisschen was ändern, auch in der Sprache.
Ja, natürlich kann man das.
Ja, ist doch gut. Weil das Ding, bestimmt, weil man dann irgendwie wegfährt und dann die ganzen Klamotten da unter da, was ist die Motorhaube?
Ich glaube, das
war... Also, ich hab's hier, unter die Haube kommen.
Okay.
Wollt ihr hören,
was
da steht?
Ist das von der Frau, das Ding? Okay, jetzt komm.
Ja, tatsächlich geht es in die Richtung.
Okay.
Wie heute noch im islamischen Kulturbereich schrieb man früher auch in Europa dem weiblichen Haar eine sehr starke erotische Anziehungskraft zu.
Oh.
Den jungen, unverheirateten Mädchen allerdings gestand man zu, ihr Haar offen oder in Zöpfen zu tragen. Schließlich trug die Attraktivität der Bewerberin nicht unerheblich dazu bei, eine gute Partie zu machen.
Okay, von wann ist das Buch?
Ja, oder? Also wirklich, Dennis hier mit der Ausgabe von 1932. Zu hart. Eine verheiratete Frau jedoch hatte ihr Haar unter der Haube zu verbergen. Diese Regelung galt für die meisten Gegenden während des Mittelalters und der frühen Neuzeit. Zu vielen ländlichen Trachten gehörten...
Oder in Serbien.
Ja, eben. Ja,
bei mir wäre das auch so der Fall.
Deswegen jetzt, zu vielen ländlichen Trachten gehörten besonders prächtige Hochzeitshauben. Die Haube wurde dabei meist weniger als Zwang, denn vielmehr als Privileg der erwachsenen verheirateten Frau gesehen. Im 17. Jahrhundert begann sich das zu ändern. Der Haubenzwang begann vor allem in wohlhabenden Kreisen zu schwinden, während umgekehrt für junge Mädchen sittsame Häubchen üblich wurden. Nichtsdestotrotz ist unter die Haube kommen bis heute ein gängiges Synonym für heiraten.
Wir haben was gelernt.
So.
Aber der Alessandro kreiert ja auch immer so eigene Worte und so, die es vorher nicht gab. Ich glaube, regieren sagst du oft. Ich glaube auch nicht, dass das ein offizielles Wort ist, oder? Regieren.
Nee. Ja. Regieren halt.
Ja, aber regieren.
Nee, inszenieren.
Regisseur regiert.
Nee, also das, was ein Regisseur macht, ist inszenieren.
Aber du hast recht. Warum ein Korsett anlegen, oder?
Ja.
Frei von der Leber reden.
Ja, ich meine, Sprache ist ja auch fließend. Also verändert sich ja nonstop.
Ja, man sieht immer die ganzen... Wie heißt nochmal? Jugendwörter.
Die Jugendwörter, ja, wir sind am Puls der Zeit. Also jedes Jahr, wenn wir ein neues Podcast-Jahr haben, dann lernen wir die auswendig.
Genau. Ach shit, Mann, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Was war das Jugendwort letztes Jahr?
Nicht Lit. NPC, ne?
Nee, Athlet.
NPC war es nicht, ne?
Nee.
Das war zweiter oder dritter Platz, ne? Ich habe das auch nachgeguckt, aber vergiss das dann einfach mal.
Na, egal.
Guckst du nach? Guess, guck mal nach.
Ja, ich guck nach,
schnell im Google. Ja. Nee, ich finde es nur total spannend.
Ah, Goofy ist 2023.
Goofy.
Ja.
Mhm. Das ist schon geil, irgendwie Goofy. Das haben, weil ich einfach Goofy denken muss.
Figur. Ja, aber ich meine, was glaubst du, wo Goofy seinen Namen her hat? Also es ist halt schon irgendwo absurd. Weil das Wort im englischen Sprachgebrauch halt schon eigentlich super alt ist.
Geil finde ich das erste Jugendwort. Gammelfleischparty.
Mhm.
Party für Menschen über 30 Jahren. Mhm. Ü30-Party. Und wir sind einfach mal doppelt so alt. Harzen. Niveau-Limbo, das finde ich immer noch schön. Das wäre was für uns. Okay, YOLO ist mittlerweile auch ein bisschen raus. Fly sein, 2016. Das kennen Leute, die sich in der Hip-Hop-Szene ein bisschen auskennen, schon länger. Mhm. E-Bims. Die Zeit ist auch vorbei.
Na oh, wow.
Ehrenmann, Ehrenfrau, okay. Das,
aber es kommt alles wieder. Irgendwann kommt die auch wieder, weißt du, dass sie wieder cool
ist. Aber hier, Cringe 2021 ist schon gut etabliert, auf jeden Fall.
Mhm.
Mhm. Smash 2020, mit jemandem etwas anfangen, jemanden attraktiv finden, umgangssprachlich mit jemandem Sex haben. Von Englisch Smash zertrümmern.
Na ja, klar, smashen halt.
Smashen halt. Der Lee, guck mal hier.
Da müssen die ganzen Pornos verantwortlich, glaube ich.
Naja, smashen halt. Was ist denn los, Alter? Was ich da alles weggesmashed habe in der Schweiz.
Smash die weg, Alter.
Richtig gesmashed. Smiggity smash.
I'm gonna smash you tonight.
Genau. Vergiss Bumpen und Grinden, Alter.
Smashing and grinding. Ja, mal gucken, wie wir unsere Filmrezension diesmal smashen. Gittisch. Vielleicht, bevor wir anfangen, genug Vorgeplänkel. Können wir mal erwähnen, was wir in der Support-Episode vorgestern besprochen haben. Da gab es nämlich von Lee die Serie Echoes. Ne, Echo hieß
Echo.
Echo, genau. Mhm. Singular. Ich habe über Fall geredet. Und es gab einen großen Kinofilm, der gerade sehr beliebt und populär ist. Poor Things.
Oh ja.
Den haben wir auch nochmal rezensiert. Das für alle Supporter, die uns bei Patreon und Steady unterstützen. Und da haben wir verschiedene Pakete, die wir anbieten. Da könnt ihr Sonne-Episoden hören jeden Sonntag und das, die ich jetzt gerade beschrieben habe, das ist einer von. Und wen ihr noch bei Patreon unterstützen könnt, ist ein Herr, der da jetzt aktiver geworden ist.
Oh ja.
Sein Name ist
Cinema Volante.
Cinema Volante, Alessandro. Auch da werden Losfilme angeboten. Da geht sogar bis hin zu Buchrezensionen. Rezensiert irgendwelche Filmbücher und hat neulich über ein Jackie Chan Buch einfach mal eine Stunde geredet. Mhm. Und hat mich in den Schlaf gewogen.
Okay, gute Werbung gestern, sehr schön. Wenn man es zum Einschlafen braucht, hört bei Alessandro rein. Das schockt.
Ich habe ihm das geschrieben, das war so witzig. Das ist Monate her, dass ich vom Fernseher eingeschlafen bin. Und er meinte, ja, hör mal rein, nur so den Anfang, damit du hörst, ob das okay ist. Und das war so, als wenn, weil er so aus, so aus dem Buch halt vorgelesen hat, irgendwelche so Passagen. Bin ich halt echt eingeschlafen dabei. Das ist ein guter Vorleser, der Alessandro.
Ich sehe das als Kompliment. Kompliment.
Ja.
Ja, zum Glück. Also die das jetzt hören, die sind ja offenbar nicht eingeschlafen bei dem, was ich vorhin vorgelesen habe. Aber stimmt. Es soll ja echt viele Leute geben, die Podcasts super gerne zum Einschlafen hören.
Gibt's auch. Mhm. Dann gibt es direkt ins Unterbewusstsein unsere Podcast-Stimmen. So, das ist jetzt aber wirklich jetzt ein perfekter Übergang für meinen Film. Insofern würde ich das jetzt direkt Volley nehmen und würde jetzt mal übernehmen.
Go.
Weil mein aktuelles Los geht diesmal an Leutnant Ferrante. Schönen Gruß. Und ihn haben wir aus dem Töpfchen gezogen. Und der Film heißt Waking Life.
Mhm.
Und da geht es um Schlafen und um Träume. Und insofern ist das ein guter Übergang. Denn der Regisseur und Drehbuchautor des Ganzen war Richard Linklater, den wir hier auch das eine oder andere Mal hatten. Natürlich die große Before Sunrise Trilogie. Und Lee hat auch noch das eine oder andere, die eine oder andere Lücke nachgeholt.
Mhm,
und so zwischendurch haben wir den immer wieder.
Gibt's immer noch welche? Und ich habe den ja auch noch geguckt. Ich habe gestern Nacht einiges an Schlaf geopfert, um sogar zwei Filme von ihr zu gucken. Und ich bin bei dem so froh, dass wir nicht im Vorfeld raten müssen, Alter. Meine Fresse.
Ich bin auch sehr froh, dass du den gesehen hast, weil hier hätte mich natürlich brennend interessiert, wie du den aufgefasst hast oder wie du den gesehen hast, weil es gibt ein paar, die diesem Film sehr ratlos gegenüberstehen.
Mhm.
Und dann gibt es andere, die feiern den bis in alle Himmelsferien.
Bis da hinten hin.
Bis da hinten, ja genau, bis hier um die Ecke. kennst du den von Waking Life?
Nee, überhaupt nicht, gar nicht. Also Richard Linklater fand ich auch viele toll. Und einmal, als ich hier war, alleine mit Lee, hatte er ja auch einen gebracht.
Mhm.
Das war dieses Kammerspiel damals. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Da waren auch super Schauspiel dabei, aber mir fällt es nicht mehr ein.
Kammerspiel von Richard Linklater?
Mit drei Personen, eine Frau, zwei Männer.
Ach so, ja.
Weißt du noch?
War auch mit Ethan Hawke, meine ich.
Ja,
wo es genau, in diesem Hotelzimmer ist. Ja,
ja, oh, das Ding und so, ne? Mhm. Ein paar gesehen, aber davon habe ich gar nicht gehört. Ist der neu oder was? Oder ist das ein älteres Ding?
Nee, der ist nicht neu, der ist von 2001.
Okay.
Habe ich nicht mitbekommen, die Rezension, weil ich höre nur die Folgen, wo ich mit drin bin, wo ich vorkomme. Ja. Muss ich übersprungen haben. Nee, ich kann mich nicht mehr dran erinnern, aber es, wie Lee schon meinte, also ein paar große Filme, also gerade so Confusion hier, Days and Confused und so, den haben wir, glaube ich, im Lostopf.
Stimmt,
den hast du, glaube ich, den hast du, glaub ich,
den, der Film
noch nicht gesehen. Ja, das ist natürlich ein großer
den
Film.
Den hat er nicht gesehen, sozusagen sein. Okay, witzig, umso besser, dann kannst du eine
krass. Da schäme ich mich ja auch ein bisschen für, dass ich den nicht kenne.
Ist doch schön, ja, wenn man so eine Filme noch vor sich hat.
Ich wollte gerade sagen, freut man sich, wie gesagt. Bin ich mal gespannt auf den jetzt hier.
Als wir den Film aus dem Lostopf gezogen haben, habe ich kurz gegoogelt Und ich habe als erstes gesehen Ethan Hawke und Julie Delpy in einem Film von Richard Linklater, jenseits der Before Sunrise Trilogie, und dachte so, alter krass, die haben noch einen Film zusammen gedreht. Wusste ich nicht. Was ist denn da los? Habe aber nicht weiter recherchiert, was das für ein Film ist. Insofern war ich ein bisschen überrascht, dass das eine Art Animationsfilm ist, weil der ist als Live-Action-Film erstmal auf Video gedreht worden. Mit Handheld-Kameras primär. Mhm. Danach ist er in diesem Rotoskopie-Verfahren, so wie Scanner Darkly zum Beispiel oder auch damals diese Bakshi-Filme, die wir hier hatten, ist der dann bearbeitet worden und im Anschluss zu 35 mm umgewandelt. Also das ist erstmal die Optik des Films. Das heißt, es sieht aus wie ein Animationsfilm, ist aber ursprünglich ein Feature-Film gewesen. Also ein Realfilm.
Naja, und vor allem hast du dann ja noch pro Segment jeweils einen eigenen Animationsstil.
Ja, definitiv.
Das finde ich nämlich auch noch besonders an dem Ding.
Aber es wurde schon, glaube ich, nicht Wert darauf gelegt, dass das alles sehr sauber aussieht oder dass die Übergänge jetzt so, weißt du, wie bei einem Disney-Film, dass man da jetzt nichts sieht oder so, sondern es ist irgendwie...
Ja, das variiert halt sehr stark.
Das variiert auch, ja. Also teilweise.
Aber stimmt, es gibt nichts, was so möglichst sauber oder sogar fotorealistisch angelegt ist.
Ja, ja. Ja. Nee, gar nicht. So, gut, ich versuche mal die Story jetzt zusammenzufassen. Also es geht um einen jungen Slacker. Trägt auch an einer Stelle ein Slacker-T-Shirt und auch das ist ein Film von Richard Linklater. Das heißt, der streut hier auch diverse Szenen oder Momente oder hier so Easter Eggs aus seinen eigenen Filmen mit rein. Also du siehst an einer Stelle, siehst du zum Beispiel den Flipper, den die auch in Days and Confused spielen und so eine Sachen. Und ja, ist schon ganz interessant, weil letztendlich kann man hier auch rein interpretieren, ob das vielleicht auch Linklaters Träume sind, die hier mit reinspielen, weil das ist natürlich ein großes Thema hier drin. Und dieser besagte Slacker, den sehen wir in der allerersten Szene aus seinem Garten so hinwegschweben. Er hält sich noch so an dem Autotürgriff fest und kurz danach sehen wir halt im Film, dass der sich so mit diversen Leuten trifft. Diese Leute halten halt primär Monologe über Existenzialismus, über Philosophie. Und einer redet dann, das ist nämlich ein wichtiger Anhaltspunkt, den Punkt, glaube ich, einer redet über die Beherrschung von Lucid Dreams. Lucid Dreams heißt nämlich, dass du die Träume bewusst beeinflusst, die du Nacht für Nacht träumst und dass du zum Beispiel selber dir erstmal bewusst wirst, dass du in einem Traum bist und dann das Ganze so ein bisschen lenken kannst. Und der erklärt das unserem Titelcharakter. Und das ist tatsächlich eine Sache, die Studien und so bewiesen haben und die es tatsächlich so gibt, ja. Und wo sie gesagt haben, das funktioniert. Und ich habe das tatsächlich auch selber mal so ein bisschen annähernd probiert, weil ich bin mal aus einem voll coolen Traum bin ich aufgewacht.
Und wollte dann weiter träumen.
Ja. Und das hat tatsächlich funktioniert. Ich bin dann wieder eingeschlafen und war dann tatsächlich in dem gleichen Szenario so ein bisschen verändert, aber ich war in dem gleichen Szenario dann wieder drin, wo ich gesagt habe, okay, krass. Und am nächsten Morgen konnte ich mich erinnern, dass ich das auf jeden Fall beeinflusst habe. Ich habe gesagt, okay, ich will da wieder zurück und da war ich auch. Und hier geht es unter anderem auch darum, dass er dem Charakter einen Tipp gibt, dass er zum Beispiel mal das Licht anmachen soll oder ausmachen. Und das funktioniert im Traum nicht, weil wenn du den Lichtschalter betätigst, dann wird das Licht nicht dunkel, weil du bist nicht in der Realität. Oder du kannst zum Beispiel so kleine Zahlen oder so digitale Zahlen kannst du nicht so richtig erkennen, weil das so aussieht, als wenn die Batterie alle ist von einem Radiowecker oder so und die Zahlen sich da bewegen. Du kannst ja nicht lesen in einem Traum und so. Das sind so Sachen, wo du halt selbst weißt, träumst du gerade oder bist du in der Realität. Und dann spielt der Film natürlich damit, dass wir sehen, dass der Typ eben gerade nicht in der Realität ist, was wir ja am Anfang gedacht haben bei diesen ganzen Interviews, sondern er betätigt an manchen Stellen halt den Lichtschalter und das Licht bleibt an. Und er wacht auf, guckt auf seinen Radiowecker und er sieht die Zahlen nicht, sondern die Zahlen verändern sich ja halt die ganze Zeit. Also er ist in einem Traum gefangen, aus dem er nicht so richtig aufwachen kann.
Zumal es da vorher ja auch schon immer wieder mal so einen Aufwachmoment gab.
Genau. Aber du kannst ja auch in einem Traum...
Er wacht dann in einem anderen Traum auf, ja.
Haben ja bestimmte Serien. Also haben sie ja auch bestimmte...
Ja, das wurde super oft schon gemacht.
Klar. Ja, auch so bestimmte Cliffhanger dann einfach gelöst, indem einer so aus so einem Traum aufgewacht ist. Dann auf einmal in der ersten Folge der neuen Staffel, wo ich gesagt habe, okay, das habe ich noch nie gesehen, Alter. Hallo, Patrick Duffy in Dallas. Und und darum handelt der Film. Und die Story ist zwar zum Teil sehr interessant, aber primär genauso anstrengend wie der Animationsstil. Ich würde es mal so runterbrechen. Weil ich habe ja schon erwähnt, du hast nicht diese flüssigen Übergänge. Alles im Gesicht bewegt sich halt die ganze Zeit so leicht. Oder in der Umgebung auch. Du hast, wenn eine Person zum Beispiel eine Brille trägt in diesem Animationsstil, bewegt sich die Brille halt immer rauf und runter von Szene zu Szene. Oder die sitzen im Restaurant und du siehst hinten die Tische, wo die Statisten praktisch so dran sitzen, bewegen sich halt immer hoch und runter. So, weißt du, also so, als wenn die irgendwie auf dem Schiff gerade sind oder so. Und dieses Fließende ist natürlich auch recht anstrengend und verstößt natürlich gegen alle Gewohnheiten, die du hast, irgendwie von Animationsfilmen, die du gesehen hast. Und geht schon ein bisschen auf die Geduld, finde ich. Also man muss das mögen. Und laut IMDb habe ich ja gelesen, dass dieser Film auch auf realen LSD-Trips beruht. Mhm. Und dass sie da Leute ausgefragt haben oder interviewt haben und das dann auch so ein bisschen umgesetzt haben. Da habe ich natürlich auch null Erfahrung, was da jetzt mit reinspielt. Es gab ja einen berühmten englischen Kritiker, den nennt man auch irgendwie den Roger Ebert aus England, der ist Jonathan Vossi Ross. Vossi ist sein Spitzname und der sagt halt, young people indulging themselves, ist halt die Beschreibung, die er für diesen Film hier hatte. Und ich weiß so ein bisschen, was er meint. Weil du hast hier einige interessante Beobachtungen. Es gibt so eine Begegnung in der U-Bahn zum Beispiel, wo eine Frau oder er sich so auf einer Treppe anrempeln und dann gucken die sich so an und sie sagt so, ja, pass auf, ich will nicht diese typische Ameise sein, die dich anrempelt und sagt, Entschuldigung, läuft weiter so wie 1000 andere Leute, sondern ich will halt wissen, wer bist du eigentlich, und so kommen die ins Gespräch und stellen sich dann vor und gehen dann irgendwo was trinken und unterhalten sich dann. Und das finde ich schon einen ganz interessanten Moment, weil er sie dann in dem Moment, wo die sich dann unterhalten, auch fragt, er ist sich dann in dem Moment schon bewusst gewesen, dass er gerade träumt oder dass er in einem Traum ist. Und er fragt sie, wie ist es eigentlich, eine Person in einem Traum zu sein oder so ein Nebencharakter in einem Traum? Wie fühlt sich das an, so ein Charakter zu sein? Das ist natürlich recht abgefahren, diese Metaebene, weißt du, die er dann ihr stellt. Aber dann hast du wieder andere Szenen, wo es für mich halt ein reiner Hipster-Film ist. Der dir halt die ganze Zeit irgendwelche Sartre-Zitate oder so um die Ohren ballert oder irgendwelche philosophischen Abhandlungen, aber irgendwie keine wirkliche Story hat, in meinen Augen. Und das finde ich auf Dauer ein bisschen anstrengend. So, das erstmal zu meiner Ausführung. Jetzt lies Seite.
Ja, ich bin da nicht weit weg von dem, was du gesagt hast, weil das ist auf jeden Fall ein Film, der dich fordert.
Hast du alles verstanden?
Ich hoffe.
Okay, also.
Ja.
Also die Grundhandlung und die Story wahrscheinlich schon, das würde ich für mich auch sagen. Aber alles, was da gesprochen wird in den Monologen und jede Ausführung und jedes Kapitel irgendwie wegsetzt.
Naja, für mich sind es halt einfach sehr unterschiedliche Philosophien, mit denen die Figuren hier unterwegs sind. Und er wird mit diesen sehr unterschiedlichen Lebensauffassungen konfrontiert. Und ja, was halt tricky ist, ist, dass du jede dieser Abschnitte, wie ich ja vorhin meinte, hast, kommt dann in einem eigenen Animationsstil daher und manches ist dann schon wahnsinnig reduziert. Und dann hast du halt wirklich gefühlt nur noch so ein paar Linien im Bild, die auch so noch hin und her wabbern. Ja.
Und so richtig geil animiert ist eigentlich keine von den Sequenzen, auch wenn die sich unterscheiden, finde ich. Also es ist manchmal interessant vom Animationsstil.
Ja.
Das ist sowieso ein Oscar-nominierter Kurzfilm, hat mich daran erinnert. So, da hast du ja auch öfter mal so eine Animation, genau, wo du denkst, so hast du offiziell noch nicht gesehen, aber...
Und ich habe gemerkt, dass ich tatsächlich auch erst über den Animationsstil, wenn ich es geschafft habe, das so ein bisschen fast schon drüber hinweg zu sehen, dass ich mich dann auf das einlassen konnte, was da gesprochen wurde. Und da gab es für mich schon einige Sequenzen, die mich da fast schon meditativ so reingezogen haben. Weil ich natürlich, also man kennt das halt auch, ne? Das ist halt irgendwie, wenn du halt sitzt irgendwie mit Jungs zusammen und irgendwann wird man total philosophisch und dann erzählt man sich so ein Kram. Und das ist natürlich, wenn du das so gebündelt in der Summe vor den Latz geknallt kriegst, wirkt das wahnsinnig prätentiös. Und da sind auf jeden Fall auch prätentiöse Momente dabei. Was ich aber krass finde, ist, dass das trotzdem für mich wahnsinnig nah an die Verfilmung von einem Traumerlebnis kommt, weil schon, also dieses, wie der dich einlullt und wie der so von einer Situation in die nächste kommt und auch wieder die Übergänge zum Teil gemacht sind, das finde ich schon illustriert ganz gut, wie sich Träumen anfühlt. Und
zum
das,
Teil,
ja. Ja, eben, zum Teil. Und mit manchen Sachen konnte ich auch nicht viel anfangen und dann findet man das auch schon, egal, ob man die jeweiligen Passagen gut findet oder nicht, ging mir zumindest so, das ist auf jeden Fall anstrengend. Auch wenn eben manches sich dann so ein bisschen einlullt und ich wäre dann aber manchmal gerne dann noch tiefer auf die jeweilige Situation eingegangen, weil ich das so spannend fand. Zum Beispiel das eine Ding, was die eine Lady erzählt, das fand ich total interessant, weil ich öfter schon über so persönliche Realitäten nachgedacht habe. Also so diese Tatsache, dass auch wenn wir jetzt hier im gleichen Raum sitzen und wir wahrscheinlich dieses Mikro beide ähnlich beschreiben würden, nimmst du es anders wahr als ich. Mhm. Weil du deine
Subjektivität. Man muss nur eure Podcasts hören, dann merkt man das schon bei dem.
Ja, siehst du? weil halt jeder seine subjektive Realität lebt. Und ich finde es so geil, wie sie es beschreibt anhand von diesen Kinderfotos. Dass wenn du ein Kinderfoto hast, dass deine Geschichte, die du dir zusammengebaut hast, von dem Foto, wo du 8 bist, bis heute, ist im Endeffekt Fiktion, weil es auf deiner subjektiven Realität basiert und den Wahrnehmungen und Erinnerungen, die du gemacht hast. Und das finde ich halt auch so krass, weil ich hatte das auch schon, dass ich irgendwie so ein altes Kinderbild von mir gesehen habe und ich fest überzeugt war, das war die und die Situation. Und dann erzählt mir aber meine Mutter, nee, du warst da gar nicht so alt, du warst da so alt und es war ganz anders und so. Mhm. Und plötzlich kollidiert das total mit deiner irgendwie fix abgespeicherten Erinnerung an dieses Erlebnis. Und das beschreibt die halt ganz geil, finde ich. Das, und dann eben, also es gab immer wieder so vereinzelte Passagen, wo ich auf jeden Fall super intrigued war. Aber das ist auf jeden Fall nicht leicht konsumierbar.
Ja. Und also mal abgesehen vom nicht leicht konsumierbar, sicher nicht für jedermann. Drücken wir es mal so an. Weil dieses Prätentiös, was du auch hier mit reininterpretiert hast, das wäre bei einigen wahrscheinlich im Vordergrund.
Ja, weil halt so, auch viel so Küchenphilosophie dabei ist. Was
ja, ja, eben.
Logisch, aber das ist halt auch so eine Sache, wie wenn du da wirklich tief drauf eingehen würdest, würdest du, glaube ich, noch mehr Leute wirklich hart langweilen. Und er hat sich ja bestimmt noch was dabei gedacht, dass vieles halt nur so Ausschnitte sind.
Angerissen wird, ja.
Weil das ja auch, das ist ja auch so dieses Traumding, dass du das an, vor allem das, woran du dich dann schlussendlich erinnerst, auch wenn es nur unmittelbar nach dem Aufwachen ist, sind ja trotzdem meistens nur Fragmente oder halt kurze Szenen aus einer kompletten Handlung.
Das stimmt schon. Aber dafür, dass das alles Träume sein sollen, ist es dann doch, also recht, ich will nicht sagen generisch, aber du hast ja in einem Traum zum Beispiel, verändert sich vielleicht auch die Person, mit der du gerade redest oder so. Weißt du, es geht ja viel tiefer, also das wird ja viel surrealer. Und hier sind ja so diese Monolog- oder Interviewschnipsel, wo er halt sitzt und primär halt zuhört, was die anderen sagen. Das hört sich ja teilweise an wie eine wirklich normale Unterhaltung da draußen, ja, was es sich ja auch im Traum gibt. Aber ich fand auch, das ging nicht so richtig bizarr zur Sache, wie es hätte sein können.
Ja, und vor allem, also gemessen am Alter des Protagonisten, auf jeden Fall erschreckend wenig sexuell, diese Träume.
Das auch, ja.
Aber ich glaube, es ging jetzt auch nicht drum, so einen wirklichen Traum zu bebildern, sondern diese philosophischen Themen oder eben, wie man halt ans Leben rangeht und ob das alles nicht wirklich eine komplette Illusion ist, was wir hier machen. Weißt du, und wofür macht man das alles und den Kram, wenn man halt selber auch so ein bisschen nachdenklicher Typ ist und über solche Themen halt gerne mal nachdenkt, dann kann man mit so einem Film, glaube ich, schon gut anknüpfen.
Ja, also wir haben uns auch natürlich auch in meiner Jugend oder so, oder gerade so mit bestimmten Kumpels hat man sich auch so über irgendwelche philosophischen Themen teilweise unterhalten, aber so tief wie das hier geht, ist das für mich wirklich, das sind wahrscheinlich Leute, wo ich mich bei einer Party jetzt nicht unbedingt dazu stellen würde, sondern das sind so meistens die Leute, wo ich sage, boah, Alter, was ein Glaber. Die halten sich schon für sehr wichtig.
Ja, siehst du, und in mir triggert das gleich, die Weltanschauung von denen zu hinterfragen.
Okay. Das ist mir meistens zu anstrengend.
Ja, ja, klar. Nee, also ich glaube, ich bin da auch ein bisschen rausgewachsen, aber ich finde solche Themen an sich schon super spannend.
Mhm. Ja, ich habe mir vorgestellt, wie das wäre, vielleicht aus der Story an sich oder auch diesen Lucid Dreams, das Thema fand ich natürlich super interessant, da mal irgendwie so einen Realfilm zu machen, der halt das Ganze ein bisschen nicht so philosophisch angeht, sondern halt so ein sowas, naja, nicht jetzt Inception, aber so in die Richtung, weißt du, irgendwas Geiles, Unterhaltsames.
Ja,
als
aber...
Als so ein Hipster-Monolog.
Ach, warte mal, was habe ich denn, das ist, glaube ich, auch noch gar nicht lange her. Ich habe doch mal was gesehen, wo es um Lucid Dreaming ging. Was war denn das?
Mhm.
Also das war aber auf jeden Fall auch schon vermehrt Thema in Filmen.
Ja?
Und Serien, ja, meine ich. Auf jeden.
Ja gut, wenn du jetzt so eine Sache wie Westworld noch mit reinnimmst und so, das spielt es ja auch mit rein, so, weißt du, eigenes Bewusstsein und...
Naja, ach so, wenn du so weit gehst, sowieso. Dann, nee, ich meinte jetzt explizit dieses Lucid Dreaming.
Ach, direkt Lucid Dreaming, ja. Okay. Keine Ahnung. Alessandro, wie hört sich das an für dich?
Ich musste mir gerade jetzt, weil ihr den beiden auch gesehen habt, ne? Mhm. Deswegen habe ich mir gerade einen Trailer nebenbei angeguckt.
Okay.
Ne? Weil gerade dieses Visuelle ja so stark ist, da drin sein soll. Und was ich halt geil finde... So crazy ist, dass dieser Hintergrund sich so separat extrem bewegt und so eine räumliche Tiefe dadurch so komisch wirkt, ne? Mhm. Damit auch diese Träume simuliert.
Ja, so als wenn du erstmal nah und dann wieder weit entfernt bist und so hin und her. Genau, aber die ganze Zeit also, das ist Bewegung.
Schon so, ja. Und das ist schon geil, weil er auch so ein bisschen dann das so ein bisschen traumatisch macht, weil er so ein bisschen den Zufall auch so freien Lauf lässt, Zufall freien Lauf lässt. Ich weiß schon, was ich meine, so zufällig machen lässt, dieses Rotoscoping und das er filmt. Dann mache ich halt noch einen Filter sozusagen drauf, der kommt da irgendwie drauf, aber nicht, dass das so perfektioniert von Menschenhand gemacht ist, sondern so ein bisschen, ich weiß nicht, dass er so sagt, ich mache da noch einen Layer und noch einen Layer, mal sehen, was dabei rauskommt. So, dass das so crazy wirkt. So sieht das ein bisschen aus jetzt bei dem, so also ein bisschen willkürlich sieht das aus. Mit seinem Rotoscoping, diesem gemalten.
Ja gut, willkürlich sind ja auch Träume, also ich glaube, das ist schon alles bewusst.
Nee, das meine ich ja, dass er das schon, genau, absichtlich und so gemacht hat und so den schon nahe kommt. Und dieses luzide Träumen und so, ja, ist ein mega spannendes Thema und so, da wird ja auch schon lange geredet, dass es auch ungesund sein kann, dass es nicht gut ist, weil du sollst dir gerade dann träumen, ist eben zum Verarbeiten da und du sollst eben nicht dann bewusst daran gehen und so, ne, was du alles kontrollieren kannst. Und diese Sachen, wie du sagst, ne, da wo wir gerade bei Erinnerungen sind, ne, weil Erinnerungen ja auch gerade sich mit Träumen vermischen, um dieser subjektiven Wahrnehmung und das alles so gebastelt wird und so gerade, wenn es länger her ist. Und ich auch noch weiß, wie ich in der Grundschule irgendwo beim Freund gepennt habe und dann aufwache und dann den Traum geil fand und weiter gepennt habe und dann auch weiter geträumt habe und so, ne? Aber ich kann jetzt auch nicht mehr davon ausgehen, dass das wirklich so war. Dessen bin ich mir auch bewusst. Aber ist mir egal, weil es ist einfach so eine Erinnerung und die ist okay, weißt du? Es könnte sogar sein, dass ich das ja so gebastelt habe und andere Sachen mit der Zeit und so, ne? Aber Träume, wisst ja, ich habe da auch diese, mit Träumen richtig heftig und Albträume und alles Mögliche. Und richtig krasse Sachen. Und deswegen bin ich da auch voll interessiert, habe aber auch gleichzeitig so mega Respekt und Angst davor irgendwie.
Bei mir war es ja so, ich habe das, glaube ich, hier schon mal erzählt in diesem Podcast, das ist wahrscheinlich meine Horror-Affinität. Ich fand ja Albträume voll flashig und fand es ja voll cool. Und habe mich immer voll gefreut, wenn ich so Albträume hatte, weil ich fand es voll spannend, so dass ich so in meinem eigenen Horrorfilm bin, weißt du, und gerade irgendwie ein Tiger auf mich zurennt oder so irgendwas, wo andere so voll in Panik aufschreien, so ich fand es voll flashig. So. Das sind doch die Träume, die ich mir gemerkt habe, alle so, die in die Richtung gehen.
Ja, aber
und irgendwann hörte das auf. Wahrscheinlich so dieses, von wegen wie bei Horrorfilmen, dass man abgehärtet ist, dass man, dass einen irgendwann nichts mehr schockt. Ich habe jetzt keine Ahnung, seit 15, 20 Jahren habe ich eigentlich nicht sowas wie einen Albtraum gehabt. So, das war dann irgendwann, dachte ich, mein Bewusstsein auch so, okay, ist für einen Arsch bei dem.
Du bist doch irgendwann erwachsen geworden. Dem das Angst ist also die Grenze.
Ich weiß ich nicht, aber ich fand Albträume immer irgendwie flashig. So, wo alle anderen
ja, aber ich hatte, wenn ich einen Albtraum hatte, ne, so richtig heftig, dann kann es auch so sein, dass du noch wirklich stundenlang danach dieses Gefühl hattest und diese Angst. Verstehst du? Das ist halt so heftig. Wenn du aufwachst und denkst, ach, war nur ein Traum, alles cool. Nee, da kommt ganz lange. Oder wenn zum Beispiel was war, okay, das war alles mehr so, wenn man jünger war, aber ist jetzt auch noch manchmal so mit dem Albträumen. Oder dass du gesehen hast, wie deine Frau fremdgeht oder sowas passiert oder jemand stirbt. Dass das ganz lange, warst du dann sauer auf deine Freundin so. So, obwohl du weißt, das ist Quatsch und so, aber du hattest, also was heißt sauer, du hast dieses Gefühl noch gehabt und so, ne? Und das ist halt schon krass, wie ich finde und so, ne? Was das alles, obwohl es dafür keinen Grund gab, ne? Also nicht jetzt, dass dein Unterbewusstsein merkt, so, da ist doch irgendwas und du den ganzen Tag das denkst, überhaupt nicht und so, ne? Sondern es war einfach so, passiert immer und so, ne? Das ist schon.
Was ist denn, Schatz? Was hast du denn? Nichts? Nichts?
Oh, meine Leute. David Lee.
Ja, was bei dir, Lee, hat er gefragt.
Was soll bei mir sein? Was? Achso, ich hab nur geguckt, welche Filme auf IMDb mit Lucid Dreams getaggt sind.
Achso,
Und ja, klar ist da sowas wie Matrix und Inception dabei. Your Name, aber auch Constantine. Was war denn bei Constantine?
Okay.
Was soll denn?
Achso, wie diese Dimension gehen, ne? Das ist ja so, aber das ist ja nicht
das
schlafen,
ist aber
das ist in eine andere Dimension steigen, ne? Dieses Bewusste.
Da kannst du auch Tanz der Teufel reinnehmen.
Füße im Wasser und so, ne? Dieses Ding und so, ne? Hatte ja gerade, ne? Stimmt, ne?
Ja. Naja.
Ja, das ist Waking Life und passenderweise, ich meine, ich verstehe schon, dass der Film seine Fans hat, die Punkte sind ja auch sehr gut und es passt auch gut, wenn du bei Letterboxd zum Beispiel die Listen aufrufst, wo der drauf ist, also Visually Insane Liste, dann gibt's dieses Weirdo Watch List, Nothing Happens, Yeah, But The Vibes, die Liste hatte ich hier auch schon mal, da ist der natürlich drauf, Psychosexual Dramas, Nihilistic Fever Dreams and Surrealism with a Touch of Humor, da ist auf der Liste ist er zum Beispiel drauf, neben Possession und so anderen Filmen. Neben Suspiria und so Sachen. Also das sind so für Fans von diesen Listen, die können ja gerne mal einen Blick drauf werfen. Aber ist schon ein schmaler Grat zwischen interessant und krasser Hipster-Scheiß. Ich glaube, Dennis hat sich den auch extra angeguckt, irgendwie, weil wir das losgezogen haben. Und der hat hier was zugeschrieben und ich wusste genau, was er meint, lustigerweise. Und das fand ich schon ganz interessant. Dennis schreibt, 4 Uhr morgens, After Hour in der WG-Küche, der Erstsemester und ein Joint geht rum, The Movie. Also so in die Richtung interpretiere ich auch dieses Hipster-Ding. Mr. Pink wiederum gibt 4 Sterne, also. Dem, bei dem kann er gut an, oder Jan, auch 4 Sterne. Und Leutnant Ferrante hier, von dem das losstammt, 3,5, also. Ist jetzt nicht eins seiner Lieblingsfilme, aber wahrscheinlich dachte er sich, könnte eine interessante Rezension werden.
Ja, ist halt schon wieder so ein bisschen Deep Shit City, aber
ja,
ich bin auch nicht drum rumgekommen, da einiges prätentiös zu finden.
Ja, ja, da bin ich bei dir.
Aber Scanner Darkly war dahinter oder vorher? Hinterher, ne?
Ja, ja.
Das war danach, glaube ich.
Ja, meine, das, ja, war das war schon so ein bisschen testen und so, oder? Dass er sagt so, ich guck mal und probiere mal, also gleichzeitig, ne? Dass du sagst so, er ist ja auch so ein experimentierfreudiger Typ und so. Dann hat er Scanner Darkly gemacht. Das war erstmal so.
Ja, wobei bei Scanner Darkly ja nun wirklich eine große Starbesetzung drin. Da war ja Ken Reeves und Co. Und hier ist halt Ethan Hawke und Julie Delpy wirklich in einer einzigen Sequenz. Adam Goldberg erkennt man. Und das ist ja interessant, weil man erkennt die Leute auch, weil es natürlich auch so real gefilmt worden ist und dann verfremdet. Steven Soderbergh taucht auf, aber so der Rest ist eigentlich mehr so B-Riege. Also sind jetzt nicht die ganz großen Namen, die hier auftauchen, wo man denkt so, okay.
Ja, deswegen erstmal so ein Test, erstmal so, ich mach mal so was lockerflockiges Kurzfilm sozusagen und dann irgendwie mal sehen, wie das so ist und ja. Und.
Ja, hat mich von der Animation natürlich auch krass an Scanner Darkly erinnert, aber den fand ich auch nicht so toll. War jetzt auch nicht meins. Kennst du auch nicht, oder?
Mhm. Mhm. Den habe ich auch noch nicht gesehen.
Ja. Lange her bei mir. Also kam rüber, oder? Ich fand es ein bisschen anstrengend und prätentiös passt auch. Ich war nicht so meins. Also ein paar interessante Ansätze hat er gehabt, aber insgesamt würde ich mir den wahrscheinlich nicht nochmal angucken.
Mhm. Okay.
Ja, geht 100 Minuten, ist aus dem Jahr 2001 und ich komme zu den Punkten. IMDb 7,7, Metascore 84, Letterboxd 3,9, also schon,
wow,
hat schon Fans.
84 Metascore?
Ja.
War der erfolgreich finanziell, weißt du das?
3,1 Millionen hat er Boxoffice gemacht. Aber ich habe aber nicht gefunden, wie viel er gekostet hat. Also wahrscheinlich.
Ja, gut, aber das kann ja kein Erfolg gewesen sein.
Wahrscheinlich war es kein Mega-Hit.
Okay, Alessandro darf anfangen.
Boah, das ist wieder so schwierig, Alter. Das könnte so Downgrade sein, so Mittelfeld. Ich sag einfach 4.
Ich sag 5.
Dazwischen liegt die Wahrheit, wie ich so oft sage. Also 4,5 ist es.
Ich bin nämlich auch zwischen 4 und 5 so geswitcht, aber das weiß ich nicht. Gut.
Naja, ihr seid ja beide nah dran. Und ja, groß an Leutnant Ferrante nochmal, das Los ist aus dem August 2022, da hat das reingeworfen. Und das haben wir jetzt abgehakt. Schön, dass Lee mitgeguckt hat, weil hier habe ich mir schon gewünscht, auch mal seine Seite zu hören.
Naja, also ich bin auch froh, den gesehen zu haben, aber das, also bei anstrengend bin ich schon bei dir, das ist echt nicht ohne.
Wird wahrscheinlich nicht dein Lieblingsfilm werden.
Nee, also da, er hat ja schon ein paar 10-Punkte-Filme gemacht.
Das stimmt.
Der Herr Linklater.
Ich bin auch Fan von ihm, aber halt nicht nur
alles. Aber wie viel gibst du denn jetzt, Lee?
Wie bitte?
Wie viel gibst du denn für den Film?
Ich bin bei 7.
7?
Aber schon sehr gut gemeint. Weil es dann doch eben ein paar Passagen gab, wo ich dachte, ja, okay, schon geil. Aber eben, ich wäre tatsächlich gerne noch tiefer rein bei manchen Sachen. Verstehe aber, dass er dann so durchschießt.
That's what he said, ja.
Bei manchen Sachen vor
allem. So gut.
Schön. Gerne tiefer, aber er ist nur 4 Zentimeter groß.
Ach, Leute.
Ja, um das Niveau wieder ein bisschen runterzuziehen nach der psychologischen Abhandlung hier.
Ja. Ja, gucken wir mal, was Alessandro dabei hat.
Aber es ist wieder, also um es mal abzuschließen, es war wieder so ein Film, wo ich während der Sichtung dachte, wahrscheinlich mehr Punkte von dir und wahrscheinlich los, was bei dir ein bisschen besser aufgehoben wäre. Das dachte sich Ferrante wahrscheinlich auch nach der Ziehung. Aber gut, haben wir beide geguckt.
Ja.
Das ist doch was.
So, ja. Alessandro, wie sieht's aus?
Schieß los.
Ja, Leute, ich habe einen großen Fehler gemacht. Also, mal wieder.
Gute Einleitung.
Denn ich wollte, im Dezember war ich das letzte Mal bei euch und ihr dachtet, ich bringe Paranormal Activity in den nächsten Teil. Nur ich dachte so, nee, Weihnachten, ich will euch jetzt zu Weihnachten einen Weihnachtsfilm bringen und hatte ja Vacanze di Natale gebracht. Und jetzt bringe ich den neuen Paranormal Activity Film und jetzt ratet mal.
Punkte oder was?
Der spielt zu Weihnachten.
Ach so.
Oh nein.
Oh Mann, das wäre so toll gewesen.
Ach, guck mal.
Nein, richtig, ja, das habe ich gar nicht mehr in Erinnerung.
Jetzt bringst du Weihnachtsfilm, ne?
Ja, jetzt bringe ich einen Weihnachtsfilm.
Mhm. Ja. So, wo sind wir? Teil 6 oder?
Irgendwie sowas, ja.
5, nee, wir sind, 6. Ja, Teil 6, sehr gut.
6?
Ja, Teil 6, ja.
Deine Rezension hört er sich alle nochmal an, zum Einschlafen.
Ja, genau. Zum Einschlafen.
Genau, das Gekreische, das bringt einen immer zum Schlafen. Paranormal Activity, Ghost Dimension. Ne? Letzter Teil war ja das Spin-off, nenne ich es mal, obwohl es trotzdem eine Verbindung hatte. The Marked Ones, wenn ihr euch noch erinnern könnt, was ja in Lateinamerika war. Ja, und jetzt sind wir bei einer Familie, so in der Jetztzeit, also 2015 ist erschienen, und die ziehen wieder in ein Haus, und in diesem Haus wird jetzt Weihnachten gefeiert, und aufgrund dessen werden die Kartons vom Dachboden geholt und die ganze Deko ausgepackt, und hui, da ist ein Karton, den sie gar nicht denen gehört, der ist von dem vorigen Besitzer, das ist auch mal so geil, ne, wenn da irgendwo die Leute hinkommen. Okay, wenn die gerade frisch einziehen, ne, okay, aber ich hab doch nicht einen Dachboden voller Zeug von anderen Leuten vorher noch da, oder? Ist doch gruselig.
Ich hab's noch nicht erlebt. Das ist schon ein bisschen ungewöhnlich. Schon so Trope, oder?
Ja, amerikanisches Ding irgendwie, ne? Ist ja auch manchmal ganz cool, aber hier ist es halt so ein bisschen sehr Zauberkiste, weißt du, so Katze aus dem Sack Ding, komisch irgendwie. Und in dieser Kiste befinden sich Videokassetten und eine Videokamera. Und zu Besuch ist also wir haben ein Pärchen, die haben eine Tochter, die ist 6 Jahre alt und von dem Mann, ich weiß nicht, ob die Namen jetzt, ob das Sinn ergibt, ich die sage und so, ne? Also von dem Mann Ryan ist der Bruder da, weil er sich gerade von seiner Freundin getrennt hat. Deswegen ist er zu Besuch auch bei der Familie und hilft gerade beim Dekorieren. Die finden also diese Kamera in dem Karton, was natürlich, wo er den Spaß dran hat, der Vater, und sagt so, geil, altes Gerät und so, ne, probieren wir mal aus. Das und filmt damit. Ne? Vorher hat er seine eigene Kamera, wo er so ein bisschen mit filmt, also modern, klassisch, wie wir sie sehen. Und jetzt hat er so eine VHS-Kamera, und wenn er die benutzt und aus dessen Perspektive wir das sehen, hat es halt so diesen VHS-Filter, weißt du? So ein bisschen Streifen,
ja, ja.
So Oldschool-Fernsehen und so, ne? So halt, ne? Mhm. Dieses Ding. Der Typ selber ist übrigens Spieleentwickler, deswegen auch wieder, ne? Irgendwo muss ja herkommen, dass sie das größte Haus der Welt wieder haben, mit dem größten Wohnzimmer der Welt, mit der größten Küche der Welt und so, ne? Weißt du immer, wie das da aussieht? Ist in Amerika halt, alles big und so. Und der sieht er mit der Kamera, mit der alten Kamera, die er benutzt, sieht er so ein komisches Glibberzeug so in der Luft. So leicht, ne? Mhm. Und da kann er auch so durchgehen, er kann es aber nicht richtig anfassen, aber das sieht er nur mit der Kamera. So. Dann nimmt er diese Kamera auseinander und sagt auch so, oh, da sind ja nicht 3 Bildröhren, da sind 5 Bildröhren drin. Und das ist noch ein Schärfering, so ein extra, nicht für Blende, nicht für die Schärfe, nicht was weiß ich, Fokus, sondern für was er nicht weiß, was ist einfach, ne, fertig so. Und die ist halt so umgebaut, dass sie halt irgendwas sieht, Mystisches, ne? Die Kamera, die er dort gefunden hat. Denn wir müssen erwähnen, dieser Film heißt ja nicht nur Ghost Dimension 3D aus Spaß, denn er ist der erste Paranormal Activity Film in 3D gewesen. Und daran erinnere ich mich noch einigermaßen, ich bin auch eingeschlafen während des Films, ne, ich kann auch, aber jetzt nicht wegen des Films an sich, sondern einfach so. Und dieser 3D-Effekt, wenn er sowas sieht mit dieser alten Kamera, entsteht nur dann, wenn er seine Jetzt-Kamera hat, seine moderne, ist alles flat. Das ist eigentlich ganz cool so, diesen Kontrast. Du hast auch jedes Mal wieder diesen Effekt, dass es was Besonderes ist, weißt du, weil du oft stumpfst hier ab. Ja,
nicht die ganze Zeit durchgängig 3D, sondern nur in diesen Momenten, okay?
Genau, dass du so einen Kontrast hast und was Besonderes, weil das ist ein CGI gemacht und so, ne? Dieser Waber, dieser Dunst, der da in der Luft ist, den er nur mit dieser einen Kamera sieht, da geht er dann so durch auch, weißt du, dann geht so dieses Waberzeug da, und das weiß ich noch, das war echt gut gemacht. Also das war wirklich ein cooler Effekt und so. Aber ich konnte mich an so viel mehr nicht erinnern und habe dann nachträglich mal geguckt, es gibt so einen Typen, der hat da auch mit drei Abonnenten, der guckt sich die Filme auf 3D an und kommentiert das dann so, ne? Und er sagt auch, es ist mit einer der besten Blu-rays, 3D-Blu-rays und so ein Effekt und so, und dass das schon gut funktionieren würde und so, ne? Klar gibt's auch mal die Effekte, da wird was in eine Kamera geworfen und so, ne? So voll in den raus. Aber manchmal sind halt auch gerade, weil du durch diese alte VHS-Kamera, die er dann benutzt, die er gefunden hat, siehst du so Schlieren und sowas alles, weißt du? Und manchmal diese Waber-Effekte, eben diese Streifen und so, die sind dann auch so ein bisschen 3D und so, ne, dass es so besonders ist.
Okay.
Aber egal.
Da war es aber schon mal abflauen, oder so? Diese 3D-Welle war, glaube ich, 2015 nicht mehr ganz so.
Ja, das war so einer der letzten mit, würde ich sagen.
Genau,
ja.
Das war schon so ein bisschen so Richtung Ende.
Der ist ja auch nachträglich konvertiert worden.
Ach, einer von
denen, so. Okay.
Ja, ja, auch einer, der so nachträglich, also nicht nachträglich, also schon im Kino, ne, aber der nicht direkt so gedreht wurde.
Ja.
Das war ja da schon damals schon jeder zweite oder ja, noch mehr eigentlich.
Aber das war immer scheiße.
Das hat man immer, ja, das hat man irgendwie immer gesehen. Bei Zorn der Titanen war das, glaube ich, auch so. Der wurde auch nachträglich konvertiert. Mhm. Und ich finde, das sieht dann immer noch künstlich aus.
Ja, das Problem ist, das sind ja so voll die CGI-Monster-Welten-Dingsfilme, wo man es eigentlich ganz gut kontrollieren machen könnte, aber irgendwie, dass dann auch alles nur matschig aussieht. Wenn es schlecht, Kampf der Titanen, was du alles sagst, soll ich da.
Ja, so unscharf hier, und so, also ganz komisch.
Ja, das ist so ein Problem, sowieso immer so diese Hollow-Effekte und so, ne, die jetzt hier aber funktionieren, weil es halt diese Kamera-Effekt sowieso so ein bisschen so ist, ne. Und trotz dessen, also das weiß ich auch noch, weil da habe ich mich jedes Mal aufgeregt, besonders bei Zack Snyders Batman wie Superman. Das war so schlecht bei uns dann. Ne? Also wir sind da echt aus dem Kino gegangen und uns beschwert. Aber die sagen, ja, die Kopie ist so, das ist so, können sie nicht besser einstellen und so. Ne? Weil da hattest du so ein Ghosting, dass du das einfach, das war nicht umguckbar eigentlich. Ne? Das war richtig krass und so. Ne? Und ja, das war halt zum Beispiel nervig. Und halt immer, wenn was dunkel ist. Du warst richtig froh, wenn das so ein heller Film war, der da nicht hier um so ein paar Blenden runtergeschraubt war oder so, wegen der 3D-Effekte und so. Und hier hat das aber gut funktioniert, obwohl es ja relativ dunkel immer ist. Paranormal Activity halt und so, ne? So im Dunkeln. So. Jetzt haben wir also diese Kamera, die anscheinend in der Ghost, die Ghost der Menschen sieht und auch diese Viecher sehen kann, was ja sonst immer in den Paranormal Activity-Film unsichtbar war. So. Und das ist schon für mich ein Manko halt. So, weil jetzt siehst du das Monster ganz oft, wie es vorbeifliegt, huscht wie so ein schwarzer Geist und so, und das ist halt total billo gefühlt. Also das gefällt mir gar nicht. Da war das, war nicht schön. Und es ist halt von Anfang an so, weil die Tochter, die sie haben, die Sechsjährige, ist wie auch in den anderen Filmen immer so, die ist dafür anfällig, die spricht mit Toby, so wurde er immer genannt, so, ne, der unsichtbare Freund. Nicht Frank. War doch Frank, ne? Immer. War es nicht immer Frank?
Du meinst Harvey, oder?
Harvey, Harvey, Alter, ja, genau, Harvey. Ja, nicht Harvey, sondern Toby. Und der labert halt mit ihr und sie hat auch wieder keine Angst, redet mit dem und mit der Kamera nimmt das halt auf, auch nachts und so, und man sieht da halt schon so eine richtige Gestalt, weißt du, so. Wie live-mäßig, wie Venom, so glibberschwarz und so, und wird so zu einer Figur so ein bisschen und so, ne? Und das ist gar nicht sexy, Alter, so gruselig mäßig und so. Weil so wird's alles so mehr geistermäßig, so komisch, nee, das mochte ich nicht. Vorher war das wirklich so ein böser, handfester Dämon, obwohl man ihn nicht gesehen hat, weißt du? Der konnte neben dir stehen und dich anhauchen oder so und war irgendwie da körperlich trotzdem, konnte Sachen machen. Und dann gruselig, ist es so, ja, das war nicht schön und so. Das ist so dieses typische, ich will das nicht sehen, das Monster, ne? Es soll in meinem Kopf so bleiben. Und ich will nur das Bam, 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 den dumpfen Schlag hören. Ja, dann geht das halt weiter, wie immer. Dann gibt's sogar Exorzisten-Szene, kommt einer und will die was machen und, ne? Das Mädchen wird immer verrückter, beißt ein anderes Mädchen in der Schule. Das ist auch so gut, ne? Das habe ich aufgeschrieben, weil dann sagt er, warte, der hat ein gebissen an das Mädchen. So, dass sie genäht werden musste. Also richtig heftig und so. Und dann sagt der Vater so, ja, sie schläft kaum, redet kaum. Ich meine, ich mache mir Sorgen. Wir müssen eine Psychiaterin holen. Und so, dann sagt er so das, ne? Also sie beißt gerade einen anderen den Arm ab und sie sagt das so ganz komisch. Egal, da kommt jetzt rüber. Egal, so geht das dann weiter, bis es halt so richtig heftig wird. Und er am Ende sogar eine Form annimmt. So richtig heftig. Also man sieht ihn dann komplett als Dämon, der so richtig scheiße aussieht. Zum Glück kann ich sowas immer verdrängen und so dann und so. Und trotzdem bleibt das Alte in Erinnerung. Das ist wie mit Aussprachen von Namen. Dann lerne ich es richtig, aber wenn ich es jahrelang so gemacht habe, funktioniert da nicht oder so, ne? Oder erinnerungstechnisch oder erinnern an Namen.
Margot Robbie?
Das bleibt dann drin. Ja, zum Beispiel, das sage ich dann immer, weil ich es schön fand und so. Fertig. Ich bin mir dann dessen bewusst. Ja.
Er hat einen Französischen aus ihr gemacht.
Ja, ist elegant. Klingt sexier. So, und das. Jetzt wollte ich mal erklären, wieso der andere ist so eher verniedlich, dingsmäßig, ey. So, und dann ist das Ghost der Menschenmäßig noch so, da gibt's dann irgendwie so ein Gang, der auch ganz cool 3D gemacht ist, der geht so durch die Wand, so ein tiefer Tunnel, und der führt zurück in die Zeit halt, ne, so Verbindung zu den alten Filmen. So ein Ding gibt's halt auch und so, ne, das ist ein bisschen besonders, mehr passiert da jetzt nicht, ne. Das Ding ist, viele Jumpscares, die jetzt richtig billo und nicht mehr cool sind, weil vorher war es für mich immer wirklich starker Spannungsaufbau, ne, gruselmäßig. Gedreht hat diesmal Gregory Plotkin. Der hat halt die anderen Filme außer dem ersten alle geschnitten. Ne? Für Montage, für Get Out gemacht, für Game Night gemacht, für Happy Death Day und andere Sachen und so. Ne? Also nachher auch, ne? Die waren ja nachher so die meisten Filme. Aber hatte immer sowas. Und jetzt hat er hier den Film gedreht und auf jeden Fall kein Gefühl für die Session gemacht.
Sind das Blumhouse-Produktionen?
Die anderen? Ja, Get Out ist Blumhouse.
Nee, nicht Get Out, sondern ich meine jetzt die Paranormal Activity-Reihe. War das Blumhouse?
Ja.
Schon?
Ja, klar, das ist ja das Coole. Weißt du doch noch, das sind nur die Schlausten. Damit fing es ja quasi fast gefühlt schon an.
Ja, ich erinnere mich.
Mit dem, dass sie so viel gemacht haben. Ne? Die haben insgesamt für diese ganzen Teile, bis Ghost of Mansion, für die fünf, haben die ungefähr 28 Millionen ausgegeben, ne? Alle zusammen. der hier hat 10 davon gekostet, das meiste, und ist wieder Ermisslungen und so, ne, wo sie am meisten Budget hatten. Das ist natürlich die Frage, macht das Geld jetzt kaputt? War vorher das Budget da? Oder die Idee, wofür sie dieses Budget halt brauchten, ne, weiß ich jetzt nicht. Ne? Weil man ja immer sagt, viel Geld macht dann die Kreativität kaputt und so. Mhm. Die waren jetzt ja auch alle nicht gut, wie wir ja wissen, wie ich vorher erzählt hatte. 28 Millionen insgesamt gemacht und haben ja 890 Millionen insgesamt gemacht, ne? Also fast eine Milliarde und für 28 Millionen Dollar so alle Filme, ne? Das ist schon heftig halt, ne? Mhm. Das ist schon krass. Und der hier noch am meisten, sonst wären sie bei 22 Millionen gewesen oder so vielleicht insgesamt, ne? Weil der hat ja immer noch gut performt, ne? Der hat immer noch richtig Kohle eingenommen, ne? Der hat immer noch 80 Millionen eingenommen für seine 10. Weltweit, ne?
Wow. Und ja, ist halt das Franchise, halt, funktioniert, ja.
Ja, das ist halt noch geklappt. Es ist ja immer weniger geworden, auch so dann mit den Teilen. Nur der zweite wäre nochmal richtig stark und der dritte. Aber dann wurde es ja weniger.
Rentiert sich immer noch, also das achtfache Einspielen, ne?
Und die Tochter?
Ja, der vierte auch, Alter. 5 Millionen gekostet, weltweit 142 gemacht. Alter,
Cashcow.
Ja, die Serie. Die sind alle... Die hatte ich ja alle mal bei auf jeden Fall immer genannt, natürlich immer dabei, weil das ja so wichtig dabei ist. Wenn man noch die anderen Rezensionen, ich habe jetzt ja alle jetzt endlich durch, in der allerersten Folge mit euch, gut, erzählt man diese Horrorfolge nicht da, wo ich nur einen Film gebracht hatte.
Aber einen gibt es doch noch, oder nicht?
Ja, Next Kin gibt es halt noch.
Ja, Next Kin.
Der so, das ist so ein Reboot, ist das ja.
Ach, okay.
Der ist so ein bisschen anders. Den werde ich auf jeden Fall auch noch bringen, aber den kann ich schon mal sagen, das hat für mich gar nichts mit Paranormal Activity zu tun, in keinster Weise.
Okay.
Die Tochter, diese 6-jährige Tochter, die haben wir letztens gehabt in hier Ivy George. Wisst ihr noch? Hier aus Brimstone.
Ach, die Kleine, okay, alles klar.
Das war die Tochter von Fanning. Mhm. Ja. Okay. Die anderen kennt man alle nicht. Das sind alles so Bitshaw, Olivia Taylor, Dudley, Dan Jill. Das sind alles so welche, die auf jeden Fall in 1000 Serien immer überall mal eine Folge, zwei Folgen davon. Sehen alle gut aus. Ne? Einen läuft auch die ganze Zeit so. Dann ist auf einmal auch die, also nicht nur der Bruder ist da zu Besuch, der die ganze Zeit nur so Witze macht, so Sidekick-mäßig, haha, alles immer witzig kommentiert und so, sondern auch eine Freundin ist immer die ganze Zeit da, die so einen auf Feng Shui macht, Riesenbrüste hat, immer kurzen Rock und so, so eine New-Age-Tante ist, weißt du, so. Dass so zwei immer, ich weiß nicht, zu viele Leute auch wieder, weißt du, da fehlt die Identität. Das, was die Paranormal Activity-Filme ausgemacht hat, ist halt voll weg und so, ne? Dieses langsam Aufbauen und bla bla.
Ja. Kein Charme, sagst du.
Und die wissen es halt von Anfang an schon irgendwie. Und haben es ja schon gesehen und die Beweise. Sonst war es immer so, es hat sich längst so aufgebaut, ist da was? Nein. Und so, ah, kann da was kommen? Die war so bam, ne? Ich bin auch gespannt, ob dieser Skinner-Marink, ob der funktioniert bei mir. Den will ich irgendwann mal sehen. Habt ihr nicht gesehen, ne?
Nee.
Okay.
Ja, die hat wahrscheinlich auch immer noch keine Lust, die Paranormal Activity-Reihe anzugehen,
echt
oder?
Nicht, Alter. Nee.
Einen musst du natürlich einfach, also musst du natürlich nicht, wäre natürlich interessant, wenn du mal einen anfängst irgendwie. So ein Sounddesign ist auch wieder geil hier. Mega. Ich meine, ist halt ein Film, dieses Brummen, was wie so ein weißes Rauschen irgendwie effektiv auf deinen Kopf, jedenfalls bei mir funktioniert und so gruselig, ist hier sehr übertrieben. Also manchmal denkt man natürlich auch so, okay, das ist schon mega Dolby Surround Sound und das ist ja von Footage und dann nimmt das gerade mit einer VHS-Kassetten-Videokamera alten auf. Ne, widerspricht dem dann, wenn man zu lange nachdenkt und so bei vielen Sachen. Und hier ist es halt sehr häufig auch mit, wieso hast du jetzt die Kamera in der Hand, ne? Also ich hatte damit ja auch nicht so Probleme, aber weil er mir nicht so gefällt und alles so ein bisschen bla ist, ist es halt, zu viel Charaktere, zu viele Menschen. Das Mädchen macht die Sache ganz okay. Dämon ist halt, ja, ey, da gibt's echt nicht viel zu sagen, das war's halt, ne? Ich meine, habt ihr Fragen?
Nee, klingt nicht nach einem Highlight, also ich habe keine Fragen. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Lee.
Ja, also ich bin ein bisschen hin und her gerissen, weil es gibt ja dann schon, ich sag's, das Sounddesign ist geil, das Brummen findest du gut, Jumpscares sind zu viel, also es ist ja ein ständiges Auf und Ab. Also fandst du den jetzt unterm Strich scheiße?
Also ich fand den eigentlich für einen Paranormal Activity Film scheiße. Er ist aber jetzt nicht langweilig. Er ist so unterhaltsam, ne? Weißt du, er ist jetzt nicht so, dass du den hasst. Da fand ich den zweiten schlechter irgendwie, obwohl der die Paranormal Activity Schiene eingehalten hat. So, weißt du?
Okay. Wie lange geht der?
Warte mal, der war nicht lang. Nee, eine Stunde Minuten. 28.
Ja, siehst du, die gehen meistens so irgendwas zwischen 80 und 90 Minuten. Ja.
Gibt nochmal einen Extended Cut und so, ne? Habe ich jetzt nicht gesehen. Also 14 Minuten länger sogar. Also ich weiß nicht, was da noch passieren soll. Dann wird ja noch mehr Angst genommen und so.
Ja, das geht ja noch 14 Minuten. Teilweise werben sie ja mit so einem Extended Cut, der dann irgendwie 2 Minuten länger ist oder so, weißt du, als die Kinoversion. Oft bei diesen Horrorfilmen, wo du denkst, okay. Und ist ja noch nicht mal so, dass da irgendwelche blutigen Szenen dazukommen, sondern ist meistens so, meistens einfach irgend so eine Billo-Szene noch dazu.
2 Minuten
dazu Abspann. Ja. Genau.
Okay, na, trotzdem, das klingt ja nicht so begeistert.
Nee. Okay. Aber wie gesagt, es ist ein okayer Film an sich so. Aber schon ein scheiß Paranormal Activity eigentlich.
Okay.
Und dieser Jason Pagan, so hauptsächlich das Drehbuch geschrieben hat, das war zum Beispiel Projekt Almanach. Wisst ihr das noch? Das ist so auch so ein Found-Footage-Film, wo sie so durch die Zeit reisen und so. Da finden die so ein Gerät und so, ist auch so ein. Den fand ich eigentlich ganz cool. Der wird eigentlich auch nicht so gut gefunden insgesamt. Der ist auch 2015 erschienen. Mhm. Aber das ist halt nicht Blumhouse, das ist zum Beispiel Michael Bay, hat den produziert und so.
Okay.
Weil der so ein bisschen sci-fiiger aussieht und so ein bisschen noch, ja.
Mhm. Okay. Alright.
Ja, ach, Punkte, ne? IMDb 4,6.
Uff.
Ja, wird noch besser. Metascore 30.
Mhm.
Ne? Und Letterboxd wird auch geil. Letterboxd 1,9.
Eieiei. Alter.
Ja.
Fuck, das ist nicht einfach. Ich sag 5. Ich sag 4,5.
Das sind 4, ey.
4 nur.
Tut mir leid, Alter. Ja, das ist, ja, war voll schwer wieder, ne? Es ist immer kacke, bei schweren Filmen ist das immer schwierig, den man nicht so mag und so. Ich hab nochmal geguckt, ich hab den ersten 10, den zweiten 8, den dritten 8,5. Nee, das war, Entschuldigung, ich habe das in einer anderen Reihenfolge, weil ich es bei euch in der Liste nachgeguckt habe. Und das ist der eine, weil die gezeichneten heißt nicht, mit der Zahl ist nach oben gerutscht. Mhm. Also den ersten 10, den zweiten 3, den dritten 8, den dann den vierten 2,5. Und den Mark Ones 8,5. Und den jetzt 4 so.
Alter. Das ist ja, diesen Mark Ones habe ich ja, wie gesagt, schon, den habe ich ja noch gesehen im Kino, ey.
Ja, ich weiß, da hast du ja auch die Wertung, war bei dir auch da. Noch zwei.
Das habe ich schon verdrängt, Alter. Was zur Hölle, Alter.
Geil.
Hat das wieder rausgeholt, ey. Oh mein Gott.
Ja.
Da fällt mir nur der. Break the wrist and walk away. Break the wrist, walk away. Ja.
Ey, aber ganz wie gesagt, schnell. Vielleicht ist das ja ganz cool, wenn er mit 3D sieht und so, wie der ist und so. Ne? Hier, wenn so ein Dominik, der ist 3D-Fan, der kauft ja immer noch alle 3D-Blu-Rays, wenn er den mal gesehen hat oder hat, soll er mal Bescheid sagen, weil das wirklich gut sein soll, die Effekte da und so. Ne? Und ich kann mich halt nur ein bisschen erinnern, aber nicht mehr an alles genau.
Okay.
Vielleicht auch ein bisschen, ne?
Ich habe ja auch noch meinen 3D-Beamer, insofern.
Ja, guckst du bei Objectivity jetzt, den letzten Teil, genau.
Mhm.
Ja, und dafür auch noch, weil es wurde gesagt, und es ist ja auch ein Finale halt. Und dafür ist es halt auch so, meh. Halt, ne? Das hat mir, das war auch noch kacke, so, weißt du, jetzt. Naja.
Schade. Ja, klingt nicht so nach einem Franchise, was man unbedingt gesehen haben muss. Aber finde ich cool, du hast es jetzt konsequent durchgezogen.
Mhm.
Und bringst du dann den letzten auch noch irgendwann?
Meinte
ja.
Mhm. Okay. Ja, cool.
Sehr geil, ja, finde ich auch gut.
Ja, ja, schöne Serie hier. Über ein paar Jahre verteilt.
Ja, bevor Classic Dave mir den letzten Paranormal Activity nimmt, habe ich gedacht, bring ich sie noch schnell.
Kann passieren, ja.
Ja, ja, musst du aufpassen.
Kann passieren, der ist gefährlich.
Kommt da rein und schwupps ist er weg.
Ja. Ist ein unberechenbarer Motherfucker.
Okay, so, jetzt ich, ja.
Mhm.
Ja.
Ich habe einen Film aus dem Jahr 1977.
70s.
Yes. Japanischer Film.
Oh.
Ja.
Kung-Fu?
Nee.
Kein Kung-Fu.
Wobei, es gibt eine Person, die da ein bisschen was macht in die Richtung.
Okay.
Nee, Genre ist hier Comedy und Horror.
Mhm.
Und er heißt House.
Ach, scheiße, ja gut.
Scheiße, ja gut. Guess?
Ja, weil ich auch nicht gesehen habe und auch so gerne sehen will und so. Aber
ach, du hast den noch nicht gesehen?
Nee.
Ah, okay, schade.
Der steht auf der Liste oben, ja. Cool.
Mhm. Ja, der ist nicht zu verwechseln mit dem Haus, den ich ja schon hatte, weil es gibt natürlich noch den diese Horrorreihe aus den 80er Jahren. Ja. Genau, und diesen hier kenne ich nicht. Das ist ein sehr markantes Cover, was mir schon öfter mal untergekommen ist.
Mit der Katze, ne? Ist das?
Ja, ja, genau. Genau. Dieses Comic-Ding, aber habe ich noch nie gesehen.
Ich habe den eigentlich geguckt, weil wir ja für die Aufnahme mit den, ja, hier Filme-Jungs weirde Filme gucken sollten.
Ah, und so weird war der nicht, oder?
Doch, der ist ausgesprochen weird.
Ach so.
Aber da haben die mir dann erzählt, weil von denen konnten wir ja keine Liste einsehen, dass Jan den schon mal gebracht hat bei denen.
Ah, okay.
Das habe ich mir jetzt gar nicht angehört, wie im Vorfeld, wie er den findet.
Okay, okay.
Werde ich mir auf jeden Fall noch reinziehen. Und dann dachte ich ja, kann ich den ja hier bringen, weil da hatte ich ihn schon geguckt.
Guter Plan.
Ja. Das ist das Debüt vom Regisseur Nobuhiko Obayashi. Der hat davor nur Werbung gemacht, hat dann aber danach, also vor allem schon noch spannend gemessen an diesem Film, ist er dann auch wirklich in so ein bisschen ins Arthouse-Kino und hat für Sada 1998 den Goldenen Bär bekommen.
Mhm. Wenn du den Film hier siehst, das ist schon auf jeden Fall eine Ecke entfernt von Berlinale Stuff. Weil das ist auf jeden Fall wild. Also vor allem auch wieder so ein Genre-Mix, wo ich mich halt mit meinem westlichen Brain dann einfach frage, wer ist da die Zielgruppe für sowas? Naja. Geschrieben hat das Chiyo Katsura. Und hier noch ein Autoren-Credit hat die Tochter des Regisseurs, Chigumi Obayashi. Mhm. Und das ist schon auch lustig, weil das hat auf jeden Fall Horrorelemente und die stammen halt alle von der Tochter. Naja.
Wieder Nepotism hier. Linklater hat ja auch seine Kinder mit reingepackt in den Film, gleich in die Anfangsszene.
Ey, und dieser Chiyo Katsura, der hat 54 Credits und ich habe mir mal angeguckt, was der sonst noch so geschrieben hat. Und es ist erschreckend, wie viele seiner Werke das Wort Rape mit im Filmtitel haben.
Okay.
Also, der schreibt da anscheinend ganz gerne Sachen in die Richtung. Und also, hier gibt es auf jeden Fall schon auch sexualisierte Momente. Aber das ist ein Film, der ist auf der Criterion Collection oder in der Criterion Collection. Der ist auf der Top 200 Best Japanese Films of All Time Liste. Und genießt auf jeden Fall, also hat auf jeden Fall eine Fanbase.
Ich guck mal, ob ich den auf meiner Liste habe, weil auf irgendwelchen Listen drauf bestimmt. Nee, ist er nicht. Hätte jetzt gedacht, vielleicht ist er auf irgendwelchen Listen drauf, die ich hier auch auf der Watchlist habe.
Okay. Okay. Ja, aber das war, also selbst für japanische Verhältnisse wohl nicht so einfach, dieses Projekt zu realisieren, weil als der Regisseur das gepitcht hat, hat das eine ganze Weile gedauert, bis die irgendwann grünes Licht dafür gegeben haben. Mhm. Und dann hat der Regisseur zwischenzeitlich noch andere Projekte auf die Beine gestellt, basierend auf der Grundlage von der Geschichte hier und hat dann irgendwie ein Hörspiel gemacht, was fürs Radio und irgendwie Merch und alles Mögliche rausgebracht, bevor die dann grünes Licht, und irgendwann haben die halt mitbekommen, okay, das kriegt so ein bisschen Hype. Mhm. Und dann haben sie grünes Licht gegeben. Weil das drumherum irgendwie Mörder erfolgreich wurde. Ja. Also, handlungsmäßig sieht's so aus. Es geht um eine Protagonistin namens Gorgeous. Sowieso haben hier sämtliche Rollennamen, sind sowieso fast primär Frauen, die tragen alle Namen, die auf ihre Fähigkeiten oder ihre Vorlieben schließen lassen. Und Gorgeous ist, surprise, surprise, eine hübsche Lady. Mhm. Ja. Die hat einen Vater, der jetzt eine neue Lady geheiratet hat. Jetzt hat sie also die Nachricht bekommen, dass jetzt, hallo, hier ist deine Stiefmutter. Die hat die davor auch nicht groß kennengelernt. Und ist da natürlich total geschockt. Dann sehen wir auch wirklich in pilcheresken Momenten Rückblenden an die Mutter und die sie jetzt total vermisst. Und sowieso kriegt sie diese Nachricht auf so einem Balkon in so einer schönen Villa präsentiert und vor so einem ganz kitschigen Sonnenuntergang und mit Wind, der weht und die Klamotten wehen und das alles auch mit entsprechender Musik untermalt. Und da sagt ihr dann eben der Vater, hier ist deine Stiefmutter und ihre Welt bricht zusammen. Und dann hast du auch wirklich immer so Slow-Motion-Momente oder Close-Ups, wo total tragisch dann die Musik drunter liegt und das ist alles wirklich so hart kitschig. Das ist schon echt abgefahren. Das ist so der erste Abschnitt und dann sehen wir eben so ihr Leiden und ihren Unmut darüber, dass jetzt diese Stiefmutter da ist. Und jetzt stehen die Sommerferien an und aus diesem Trotz raus entschließt die kleine Gorgeous in das Haus ihrer Tante zu fahren mit 6 ihrer Freundinnen. Weil die in so einem Landhaus lebt und da hat sie viele auch von ihrer Kindheit verbracht. Sie ist da auch mit ihrer Mutter halt früher immer abgehangen. Und deswegen gibt's eine so spezielle Bindung zu diesem Haus bei der Tante. Und dann kommen die bei dieser Tante an und auf dem Weg dahin gibt's auch schon wieder diverse Slapstick-Momente, weil diese Freundin halt, wie gesagt, entsprechend Fähigkeiten oder Vorlieben mitbringen. Wir haben da Kung-Fu. Was die drauf hat, ist wahrscheinlich kein großes Geheimnis. Dann gibt's Fantasy, das ist halt so eine total verträumte. Dann gibt's eine, die heißt Prof. Die trägt dann natürlich auch eine Brille, weil das ist die Clevere in der Runde. Das ist also irgendwie, ist das hier alles eine japanische Scooby-Doo-Folge. Und dann gibt's Mac, die isst ganz gerne. Sweet, die macht ihrem Namen auch alle Ehre. Und Melody ist eine ganz musikalische Lady. So, und der Trupp.
Wie die Schlümpfe.
Ja, wirklich. Okay.
Jetzt wieder Anime-Folge an oder so, Sailor Moon-Truppe und so. Mhm.
Ja. Und der Trupp fährt dann eben zu dem Haus der Tante. Und da geht's dann los mit komischen Dingen, die passieren. So, Mac will aus dem Brunnen Wasser holen und wird dann plötzlich verselbstständigt sich da was im Brunnen und dann wird sie attackiert von dem Wassereimer und eine Melone, die sie essen wollte, die schwebt dann auch plötzlich davon und es geht erstmal mit so vermeintlich harmlosen Sachen los. Mhm. Aber irgendwann rollen halt auch Köpfe und irgendwann wird das Ganze sehr blutig und etwas in diesem Haus wehrt sich gegen ihre Anwesenheit. Beziehungsweise es gibt halt diese Tante, die zu Beginn noch sehr gebrechlich ist und je mehr von den Mädels dann verschwinden oder umkommen, das ist, glaube ich, kein großer Spoiler, desto besser geht's der Tante dann. So, das heißt, die profitiert da irgendwie von. So, und jetzt geht's natürlich darum herauszufinden, was ist mit dem Haus los? Ist das hier verflucht oder was hat die Tante damit zu tun? Und überhaupt kommen die da lebend wieder raus?
Gab's eigentlich mal eine Königin, die so Jugendliche getötet hat, um in dem Blut zu baden, um dann unsterblich zu werden? Das war doch auch so eine historische Persönlichkeit, die das gemacht hat. Und dann so ein Terrorregime geführt hat, weil sie halt sich eingebildet hat, dass sie durch das Sterben von Jugendlichen und dann so in dem jeweiligen Blut zu baden, sie dann jünger gemacht hat und so.
So okay. Game of Thrones. Ja, aber das ist ja sowieso, ne? Also dieses hört sich nach einem westlichen Märchen an, ne? So Gebrüder Grimm und die Japaner stehen ja voll drauf und so, ne? Mhm. Auf Christentum wie auch auf diese Märchen und so, ne? Also das hauen die ja gerne dann rein, so, ne?
Ja, und die Story ist jetzt auch nicht das, was weird ist an dem Film. Finde ich, weil das klingt ja einigermaßen generisch, dass du dann da so diese Tante als Antagonisten hast und diese unschuldigen Mädchen, die irgendwie aus diesem Spukhaus wieder rauskommen wollen.
Ja.
Aber so wie es eben...
Haus-Szenario halt, was man schon öfter auch in anderen Filmen gehört hat. Ja, gesehen hat.
Und dann werden die natürlich nach und nach von diesem Haus attackiert. Und das eben auf die unterschiedlichsten Weisen. Mhm. Und das finde ich halt so krass, dass sich das ein zwölfjähriges Mädchen ausgedacht hat. Weil die werden mitunter halt schon, also bei so Sachen, die eine wird dann in der Scheune irgendwie, fliegen da Matratzen auf die runter und so. Und da denke ich mir, ja gut, das kann ich mir vorstellen, dass da ein zwölfjähriges Mädchen drauf gekommen ist. Aber die eine wird danach halt auch von dem Klavier auseinandergenommen. Mhm. Und so, das ist schon irgendwo lustig, dass das Mädchen sich hier diese ganzen Todesursachen für die Figuren ausgedacht hat.
Voll cool.
Ja. Ja, also das Ganze ging los, dass die Zwölfjährige eben, die Tochter, dass die ihrem Vater mal erzählt hat, dass sie Angst vorm Spiegel hat, dass der Spiegel sie auffressen wird.
Okay.
Und so fing das an, dass sie dann diese Geschichte geschrieben haben. Und der hat dann halt einfach die ganzen wilden Stories, die das Mädchen erzählt hat, hat er dann zu dieser Geschichte gemacht. Aber das eigentlich Weirde an dem Film ist halt, wie das gemacht ist und was da alles zusammenkommt. Weil du hast halt wirklich am Anfang und dann auch vereinzelt im weiteren Verlauf diese unfassbar kitschigen Momente. Mhm. Dann ist das Schauspiel halt selbst für japanische Verhältnisse so völlig losgelöst. Hat aber auch damit zu tun, dass du hier eigentlich nur einen Profi hast am Set. Der Rest sind Komparsen. Hat ein bisschen auch was damit zu tun, dass hier mitunter nackte Haut zum Einsatz kommt und das halt auch eben, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, nicht einfach war, das Ding überhaupt realisiert zu bekommen. Dass da eben Schauspielerinnen haben da halt Distanz von genommen und so. Deswegen ist nur die Tante tatsächlich eine professionelle Schauspielerin und die Mädchen sind halt alles Laien.
Okay.
Ja. Und das finde ich halt schon abgefahren, weil die Mädels und vor allem Gorgeous sind halt die Hauptrollen. Und dann haben die aber halt Models gecastet, beziehungsweise waren eben auch Models, mit denen der Regisseur schon davor in Werbung zusammengearbeitet hatte. Aber dadurch ist es schauspielerisch halt auf jeden Fall auch schon mal eingeschränkt gut. Aber es korreliert halt ganz gut mit dieser wilden Machart. Weil du hast dann da also so Practical Effects, wo irgendwelche Sachen durch die Gegend schweben. Und dann hast du aber immer wieder so Freeze Frames und so Comic-Sound-Effekte drunter. Und so Blitze und dann zum Teil auch so Zeichnungen, wie sie durchs Bild schweben. Also so Effekte, wo du wirklich das Gefühl hast, dass so sind somit die ersten CGI-Effekte. Und da gab es 77 auf jeden Fall schon geilere Sachen. Mhm. Und das macht's aber irgendwo so krass trashy und dadurch auch irgendwie auf einer sehr kleinen Ebene irgendwie geil, finde ich. Also ich kann bei dem Film zumindest sehr gut nachvollziehen, dass der krasse Fans hat. Ich selber fand das hart anstrengend und wenig geil. Aber war trotzdem irgendwie fasziniert davon, dass dass das so gemacht worden ist. Also es ist wirklich, das ist halt wieder so einer dieser Filme, der auf jeden Fall in diesem Podcast How Did This Even Get Made durchgenommen werden muss. Weil, also wie, da wurden Entscheidungen getroffen, wo du dich echt fragst, wie zur Hölle haben die dazu Ja gesagt? Also von allen Beteiligten, ne, in jede Richtung, weil das schon echt wilde Stilmittel sind.
Und wie der schocken muss damals, ne? So Ende 70er, wenn du das erste Mal gesehen hast und noch gar nicht so viel Stuff gab, ne?
Ja, aber es also geht jetzt eben nicht hast, nur in so eine Schock-Horror-Richtung.
Ja, ich meine, geschockt sondern,
dann
haben,
wird
so
halt auch
crazy der ist, meine ich.
Ja, ja, eben, ist wirklich einfach nur crazy. Mhm. House is calling to you, come back home and marry me. Warum das die Tagline ist, verstehe ich nicht, weil geheiratet wird hier nicht. Um mal wieder auf unser Eingangsgeplänkel zurückzukommen.
Keiner unter die Haube.
Nee. Ja, und hey, das, der Hit ist, dann haben die diesen Film gemacht und plötzlich war der halt unerwartet kommerziell sehr erfolgreich. Und dann auch kritisch erfolgreich. Also es gab tatsächlich Kritiker, die diesen Film halt wirklich feiern. Wie gesagt, er ist in der Criterion Collection, Alter. Das ist für mich irgendwie das Krasseste an der ganzen Nummer.
Okay.
Ja, und Kunst. Der Witz ist aber, der war mehr oder weniger auch verschollen, beziehungsweise halt nur in Japan erhältlich und in USA zum Beispiel erst 2009 erstmalig zu sehen gewesen. Und dann kam der halt auf irgendwelchen, in irgendwelche DVD-Sammlungen rein. Und so gab es dann auch im Westen halt so ein bisschen Hype um den Film, beziehungsweise die Leute haben das halt mitbekommen und so hat er seine Fans bekommen. Und gerade auch in den USA gibt es also wirklich fast schon ein kultähnliches Phänomen mit diesem Film.
Okay.
Und das aber halt erst jetzt in den 2000ern. Und wie gesagt, ich kann es ein Stück weit nachvollziehen, aber Alter, also ich fand das schon, auch wenn der nicht lange ist, geht eine Stunde 28 Minuten, das war schon ein wilder Ritt und ist so, also vielleicht habe ich den auch einfach in der Summe nicht verstanden. Aber so richtig gefühlt habe ich das nicht. Das ist schon echt Witz. Irgendwie kein geiler Film.
Parallele, genauso lang wie Paranormal Activity auf die Minute und dann auch noch Horrorhaus und so und dann...
Als hätten wir es gescriptet.
Sowieso ein bisschen die Genre-Special heute, oder? Von den Filmen so. Also.
Ja, ja, ganz crazy geil. Sachen, stimmt. Ne? So ein bisschen.
Kein Popcorn, Kommerzkino heute dabei.
Ja.
Und wenn, dann geht es in die Horrorrichtung.
Ja, also okay, wirklich ein wilder Film. Schade, dass ihr den nicht kennt. Das hätte mich auch echt interessiert, wie ihr das gefunden habt.
Mhm.
Ja. Ist auf jeden Fall ein Ritt, also man kann dem Film nicht vorwerfen, dass er langweilig ist. Aber irgendwie kriege ich das alles, was hier passiert, nicht auf einen Nenner.
Okay. Das hört sich so ein bisschen an wie meine erste Rezension.
Ja, deswegen das auch. Gleichzeitig so crazy und verrückt, was da gemacht wird und wieso und so. Ja, das ist auch wieder eine Parallele irgendwie. Ja,
ich überfordert. Auch
gedacht, als Lee anfing.
Also auf jeden Fall, die beiden sind Filme, die so ein bisschen anders daherkommen.
Alter Falter, ey.
Ja, so viel zu Haus. Viel mehr kann ich da wirklich nicht zu sagen. Also könnt jetzt hier nochmal diese einzelnen Situationen, wie die Mädels dann vom Haus attackiert werden, aber es geht halt wirklich eher um diese verrückte Kombination an Stilen und Stilmitteln auch. Mhm. Weil als dann plötzlich eben irgendwelche neonfarbenen Zeichnungen auftauchten, weißt du, die irgendwie signalisieren soll, dass eine da aufknallt oder so. Also wirklich wie in so einem, Digga, wie früher in der Batman-Serie.
Ja.
Pow.
Pow, ja. Genau.
Okay.
Ja, Anime-Style ist hier,
gell? Also, ja, also unterm Strich, ich habe viel zu oft an Scooby-Doo gedacht.
Naja, schon die Namen, ja, okay, schon die Namen hätte ich wahrscheinlich auch so zugeordnet.
Ja, ja, und dann aber auch, weißt du, dieses Ding, wenn dann hören sie im Nebenraum irgendwas und dann gehen sie zu fünft los und dann so reihen die sich so übereinander am Türrahmen auf und so. Also wirklich so dieses Slapstick-Comedy-Ding.
Mhm.
Es ist so weird. Weil, cool. Also, weil dieses, es kommt zu keinem Zeitpunkt so eine Horrorstimmung auf, weil das halt immer wieder mit allen Mitteln gebrochen wird.
Hm.
Und das finde ich irgendwo cool, aber wie gesagt, so in der Summe, ich krieg das nicht gebacken, das als einen Film zu betrachten. Das, irgendwas funktioniert da für mich nicht.
Aber eventuell hat sich die Hausreihe aus den 80ern auch so ein bisschen daran erinnert, daran orientiert, weil die sind ja auch nicht bierernst. Also,
ach so, ja.
Da hast du definitiv auch Comedy-Elemente drin. Das sind nicht so eine krassen Slasher aus den 80ern, die so ernst zu nehmen. Anzunehmen sind, sondern du hast wirklich viel überzeichnete Charaktere. Irgendwelche Vietnam-Veteranen, die ja Zombies zurückkehren und so und alles ein bisschen überzogen.
Mhm.
Ja, da war ich auch oder? Enttäuscht, als ich das den dann nochmal gesehen hatte. Entschuldigung, bitte.
Nee, ich, weil Guess ja meinte, könnte sein, dass die da eine Inspiration hatten bei House aus Japan und das kann halt echt gut sein, wenn das so ist.
Mhm. Wie hast du es gesehen? Wolltest du gerade sagen?
Mit Haus, ja, dass ich Haus als Kind auch gesehen hatte. Da lief auch sogar mittags Haus, der zweite Teil, ja, geschnitten. Aber der war ja noch komödiantischer, wie du sagst. Ne? Der erste war ja sehr, sehr low budget. Der zweite ging dann so ein bisschen mehr mit praktischen Sachen und so. Und ich hatte aber Angst als Kind von den coolen. Und dann habe ich ihn irgendwann später wieder gesehen und dachte so, okay, Horror ist da null eigentlich drin. Der ist mehr so Tanz der Teufel, wie es später wurde, noch mehr so, ne? So in der Richtung.
So der lustig. Dritte Teil annähernd. Ja, ja, den kann man damit vergleichen, auf jeden Fall.
Ja, und manchmal sogar fand ich es ein bisschen langweilig so, dass es für ein Kind cool ist und so und Fantasy und ja, bla bla, aber irgendwie war ich da enttäuscht. War vielleicht auch der falsche Tag, als ich den Rewatch hatte. Aber ja.
Hey, ich muss mal die Serie auch mal weiter fortführen, weil ich habe ja eine Box. Da sind, glaube ich, 4 Teile drin. Ich habe erst, der erste war mal ein Losfilm hier. Da wollte ich eigentlich auch mal weiter gucken.
Danke, danke. Ja, bin ich ja gespannt, was da geht, punktemäßig, Alter. Das ist jetzt auch nicht leicht, Alter.
Das stimmt. Wir wollen es auch nicht zu leicht machen, in die Lust drauf zu kommen.
So, erstmal die restlichen Punkte. Auf IMDb hat der eine 7,3. Es gibt keinen Metascore. Und auf Letterboxd 4,0.
Ui. 4,0.
Ja, ja. Also der Film hat seine Fans.
Ja, aber kommen ja auch nur Leute dazu, den zu gucken, die wahrscheinlich irgendwie sowas gut finden. Oder die einen Podcast haben und dann vielleicht nicht so gut finden, ja. weil sie was Weirdes suchen.
Aber also, ihr habt rausgehört, dass ich kein Fan bin per se.
Mhm. Ja. 29 Leute gesehen immerhin, also wirklich. Und hier.
29?
Und wie du gerade sagst, dein? Also so, ja, von meiner Bubble. Und so sternmäßig oder was die Bewertung angeht, ist hier wirklich alles dabei. Also Leute und Verrandte hatten wir gerade mit 2 Sternen angefangen. Mhm. Bis 4,5 hast du hier die ganze Range.
Krass. Okay. Ja, ist auch so ein Ding, wo du anspringst und das gut findest oder nicht. Ne?
Ja, das ist bestimmt auch die Sorte Film. Wenn du den dir halt in der Gruppe anguckst und dir dabei wahrscheinlich noch ordentlich was reinlernst, dann kannst du da bestimmt Unmengen Spaß mit haben.
Könnte witzig sein, ja.
Aber ich saß halt alleine da und habe irgendwie versucht, das zusammenzukriegen.
Hast nach links geguckt, hast nach rechts
war so
geguckt
maximal und nach verwirrt, vorne warst
alleine mit dem Film. Okay.
Vor allem dann diese Kitsch-Momente zwischendurch. Ey, das ist halt was.
Das ist wieder dieses kulturelle Ding.
Ja, aber eben, so. Ja, da komme ich einfach nie ran.
Mhm. Ja, aber das finde ich ja geil. Da stehe ich ja voll drauf. Auch bei den Südkoreanischen. Weil letztens hattet ihr ja den mit dem mit diesem Vater-Kind-Dingen, ne?
Mhm, genau.
Vater-Tochter und so, der ins Gefängnis kommt.
Ja,
und so.
Miracle in 7.
Ja, genau. 7. Mhm. Also als ihr davon erzählt habt und so, ne? Habe ich gedacht, scheiße, den muss ich sehen. Das hört sich perfekt so an, was ich gut finde. Weil mich bringt das auch nie raus, wenn so diese Körner, so Memories of Murder, irgendwo auf einmal so komische Slapstick-Momente einbauen und so. Und ganz im Gegenteil, ich finde das macht mich noch mehr an und so irgendwie. Also, okay. Aber ich kann auch verstehen, dass es da bei manchen. Nein, ich verstehe es gar nicht, ihr seid doof. Und machen wir jetzt die Punkte oder was?
Genauso viele Brüche wie bei den Filmen hast du Brüche in deinen Sätzen, ne? Okay.
Ja, Punkt habe ich vorgelesen.
Jetzt sind wir dran.
Gestern auf Anfang.
Mhm. Das kommt ja Glück gehabt. Oder?
5.
Ah, hätte ich auch gesagt.
Sagt ihr beide?
Ja, 5.
Ja, es sind 4.
4
sind es. Oh, krass. Mhm. Also nochmal eine Parallele, auch wie Paranormal Activity. So. Tada.
Und das Schöne ist...
Beide 4 Punkte.
Ja, und vor allem das hat jetzt für den Ausgleich gesorgt. Wie geil. Wir stehen jetzt alle gleich vor unserem letzten gemeinsamen Film. Und den müssen wir jetzt auch erstmal raten.
Das ist spannend.
Oh ja.
Also jetzt wirklich Outlaws habt ihr gesehen, oder wie?
Ja.
Ich muss mal einen Schuldigen suchen. Erik ist der Schuldige. Der hat alles durcheinander gebracht. Weil der hat ursprünglich die Outlaws als Auftragsfilm, Roundup als Auftragsfilm nehmen. Hat in der Tabelle Outlaws gesehen, das ist aber nicht der Outlaws, sondern dieser australische Outlaws mit dem Typen von 1917 hier. Weißt du hier von Das Geheimnis von Marrowbone und so, dieser Hauptdarsteller.
Ach so, ja.
Der hat doch mal in so einem australischen mit Russell Crowe und so, wo die halt so irgendwie so eine Brüderbande spielen und so. Und
der heißt auch die Outlaws?
Ja, und den haben wir in der Tabelle, der ist auch die Outlaws. Den hat Classic Dave reingeworfen und den hat er gesehen und dachte so, okay, der ist schon drin. Hat aber gleichzeitig auch Outlaws in den Lostopf geschmissen. Im gleichen Monat war Roundup als Auftragsfilm. Also es war komplettes Durcheinander. Und ich glaube, der Stand war, dass wir noch Roundup als der zweite Teil irgendwie als Auftragsfilm hatten, als wir gesprochen haben. Und deswegen hast du jetzt den falschen Film gesehen.
Ja, weil das stand nämlich drin. Und dann, ich habe nämlich gerade nachgeguckt. Roundup steht da, Erik. Und da habe ich geschrieben, ja. Dann halt Roundup. Und dann
mir fiel das im Nachhinein auf, dass das dieses Durcheinander mit Erik war und so. Jetzt, Mann, Erik, was hast du gemacht? Was hast du gemacht, Junge? Alles durcheinander. Und dann hat er gesagt, wo er gesehen hat, dass da so ein Durcheinander war, hat er gesagt, na okay, dann nehmen wir natürlich chronologisch erstmal Outlaws als Auftragsfilm und das habe ich nicht kommuniziert mit dir. Das ist natürlich doof.
Okay.
Okay.
Aber du kennst ihn und deswegen kannst du trotzdem mitreden.
Ja.
Cool.
Das fand ich auch so witzig, weil du hast mir einen Screenshot geschickt von deinem Film, dass du links guckst und ich sag so, ja, das waren halt Asiaten, ne, beziehungsweise Koreaner und so, ne? Und dann denke ich so, okay, das ist aber nicht Roundup und so, das ist der erste, müsste das sein. Weil ich ihn erkannt habe wegen den Haaren, langen Haaren, weil der Böse da lange Haare hat. Und dachte ich so, okay, guckst du den jetzt, weil ich das nämlich auch mal gehört habe, dass ihr das besprochen hattet. Ja, wieso bringt ihr den zweiten Teil rein, nicht den ersten? Lina natürlich sich wieder beschwert hat. Wieso einen zweiten und jetzt nicht den ersten, den wir vorher gesehen haben und so.
Natürlich.
Und dann dachte ich, okay, aber das wird jetzt so durchgezogen, weil ich dann, ich bespreche ja nicht den zweiten, das gar nicht so schlimm gefunden hätte, also, weil das auch egal gewesen wäre, eigentlich mehr oder weniger. Aber gut, gucken wir jetzt, sprechen wir über den ersten Outlaws, cool.
Auch schön.
Aber ich kann ja nicht mehr so gut hier irgendwas zusammenbringen, ne? Also ich kann
ist kein Problem. Aber, und falls du dich nicht mehr an deine Punkte erinnerst, kannst du ja auf deiner Letterboxd-Seite einfach nachgucken, wie viele Sterne du gegeben hast. Und dann kann man das ja zuordnen.
Fuck you, Alter.
Ja, dann raten wir jetzt mal.
Mhm. Soll ich anfangen?
Mach das.
Ich mach's mal einfach.
Ich muss mir gerade überlegen, welche Punkte ich gebe, okay? Ich muss ganz kurz überlegen.
Okay, mach mal. Kein Problem.
Sonst gibt das ja keinen Sinn. Ich muss da ja noch die Punkte geben. Ich überlege jetzt, ich mach das jetzt an den gemessen an dem zweiten Teil und bla bla. Okay, hab ich.
Okay, ja, da hat er.
Soll ich trotzdem anfangen, oder?
Ja, jetzt kannst du anfangen.
Okay, ich mach's einfach für euch beide 7,5.
Okay. Ja, er wollte nicht raten, bevor er nicht eine Zahl im Kopf hat.
Ja, weil wenn du jetzt was gesagt hättest, hätte mich das ja beeinflusst, weißt du?
Eben.
Mhm. Alles fein. So, Guess?
Ich sag 8 für Alessandro. Und Lee 7.
Achso, jetzt schuld. Boah, Alter Schwede, ich war so im Träumen. Okay, ich sage Lee 7 und Guess sage ich 7,5.
Mhm. Ja, wir haben es erwähnt. Es ist eine Trilogie. Der dritte Teil ist ja recht aktuell, glaube ich.
23, ja.
23. Lief auch auf dem Fantasy-Filmfest, oder? Da war der, glaube ich, im Line-Up.
Ich komme ja nicht mehr raus.
Also, ich glaube mich zu erinnern, dass der da gezeigt wurde. Und,
stimmt. Ja, und der vierte kommt jetzt am 23. Februar.
Ach, der vierte ist schon
also
krass.
Also in 2 Wochen kommt der vierte.
Da gibt es schon den nächsten Release. Ist ja krass. Also erfolgreiche Reihe offensichtlich.
The Roundup Punishment heißt der letzte. Oder der aktuelle dann.
Mhm.
Der erste hieß noch The Outlaws.
Mhm. Da war noch dieses Roundup nicht im Titel.
Mhm. Bare Knuckle Cop vs. Bloodless Butcher. Tonight Things Get Wild. Das ist die Tagline.
Okay.
Ja, dann erzähl mal, Guess, was hier geht.
Erzählt immer. Ich krieg, glaube ich, die Story nicht mehr so 100%.
Du bist ja lustig, nachdem alle gesagt hat, müsst ihr aber erzählen und so, hast du gesagt, ja, klar, kein Problem. Und
naja, ihr meint er. Also einer von uns.
Du bist, wenn man mich jetzt ausschließt, es anscheinend nicht. Ja, gut, super. Bleibt's an mir hängen, ey. Ich fand die Story hart verwirrend. Also auch wenn wir zu Beginn ganz gut etabliert bekommen, was die Prämisse ist, hatte ich dann so im Verlauf immer wieder mal Schwierigkeiten, die einzelnen Gangs auseinanderzuhalten. Also ich meine, es konzentriert sich dann ja eh auf eine. Also gut, es ist so, es basiert sogar auf realen Ereignissen aus dem Jahr 2007. Da gab es den sogenannten Hoixapa-Zwischenfall und darauf basiert das. Jetzt weiß man natürlich hierzulande nicht, was da ging, deswegen versuche ich das kurz zusammenzufassen. Es geht um einen Revierkampf, wir sind in Seoul, Korea, und es gibt diverse örtliche Banden. Es gibt koreanische Gangs und dann gibt es aber vor allem chinesisch-koreanische Gangs und die machen jetzt hier in einem speziellen Bezirk in Seoul eine ordentliche Welle. Und jetzt geht es darum, dass diese Hoixapa-Gang aus China von der Polizei irgendwie rangekriegt werden muss. Und die machen sich aber schnurstracks dran, sämtliche andere Gangs und Territorien zu übernehmen. Und da sind federführend vor allem so ein Trupp um 3 Typen. Also der eine ist halt so der Capo mit seinen 2 Henchmen, die aber schon auch, ich meine, der eine ist mit dem Beil unterwegs und die sind auch ziemlich von der sorglosen Truppe.
So ein kleines Hackebeilchen, ja.
Naja.
Mhm.
Und die fackeln halt nicht lange. Die marschieren da ein und bringen die Leute um, die sie umbringen müssen, um dann eben da das Territorium zu übernehmen. Und so wachsen die sukzessive und Im Fokus der Geschichte steht aber, also unser Protagonist, vorgespielt von Marlon Sack, der ist Polizist und ist aber auch ziemlich dicke mit den örtlichen Gangs und hat so die Situation insgesamt eigentlich ganz gut im Griff, bis jetzt eben diese koreanisch-chinesische Gang hier eine Welle macht. Und die, ja, bringt da halt sehr viel Unruhe rein. Und dann geht es darum, die anderen Gangs auch so ein bisschen zu mobilisieren, um diesen einen Typen ranzukriegen. Mhm. Das ist, glaube ich, mal grob die Handlung.
Ja, es geht um, ja, es geht um ein Gebäude, was sie übernehmen wollen, definitiv.
Ja, ja, aber das ist ja auch alles nur Teil des, des ja, Territorialkampfs. Ja,
ja,
ja. Ja. Ja, und der Antagonist, das ist so ein langhaariger Typ.
Ziemlich charismatisch, wie ich finde.
Finde ich auch. Sehr charismatischer Typ.
Hat er gut gemacht, wieder so eigentlich voll gut aussehend und so, aber ein absolutes Arschloch, auch so wie etabliert wird, ganz am Anfang mit dem einen Typen. Mhm. Mit dem Überboss, weißt du, der sagt so, Alter, hast du keine Ahnung, wer ich bin und so hin und her und legst dich mit mir an und lässt dich erstmal anspucken und irgendwie diesen Zettel irgendwie in die Brust kleben und dann zeigt ihm aber, wo der Hammer hängt. Das ist schon geil.
Ja, weil oft irgendwie diese Südkoreaner, das ist halt so, die können so charismatisch, süß so fast schon sein, sondern wenn sie so Liebe spielen sollen, aber umso mehr auch böse dann. Ja, aber so richtig fies, weil die so smart dann noch wirken und so elegant, aber irgendwie nur mit dem Blick und was sie tun und wie sie spielen und so, dann schon immer so ein richtig coolen,
Du hast in voll vielen Filmen, hast du ja auch so als Serienkiller, hast du so einen voll gut aussehenden jungen Koreaner, der so in so einer K-Pop-Band spielen könnte oder so. Teilweise waren es ja auch wirklich so Stars da, weißt du, die so voll beliebt sind bei den Jugendlichen, da, die dann irgendwie Serienkiller gespielt haben, um gegen ihr Image anzukämpfen. Aber das ist schon ganz cool immer, der Kontrast.
Mhm. Yes.
Und dann haben wir natürlich einen der größten Stars aus Korea hier im Zentrum. Der ist ja nun mittlerweile auch wirklich sehr bekannt.
Ja, wir hatten ihn zuletzt in Train to Busan.
Genau.
Und davor bei Eternals, also chronologisch bei uns im Podcast, davor bei Eternals. Ja, der ist jetzt auf jeden Fall auch in Hollywood zugange und ist auf jeden Fall, es ist halt so ein koreanischer Bud Spencer.
Ja, ich finde.
Findest du nicht?
Naja, Bud Spencer ist auch ein bisschen drin, aber ich finde, es ist eine Stallone-Fresse, so. Sylvester Stallone, so ein bisschen so dieses so ein bisschen langsame und so die Augen, halt so dieser Schlafzimmerblick und so, mich hat krass an Stallone erinnert, weil er jetzt auch nicht so massig ist wie Bud Spencer, finde ich.
Kinn und so und alles so, aber so eine Mischung aus den beiden.
Eine Mischung aus beiden, ja.
Ich finde halt vor allem also so das Charisma, mit dem er rumläuft und vor allem auch diese ruhige, behäbige Art und dann auch halt dieses ständige Genervtsein von den Situationen, mit denen er sich auseinandersetzen muss, das hat mich schon alles hart an Bud Spencer erinnert. Und auch wie er die Leute wegmasht.
Ah ja, One-Punch-Man.
Ja, halt, ja. Ne, so. Also hier gibt es schon auch die Schelle an die Ohren oder die Faust von oben auf den Kopf.
Hm. Wie fandet ihr denn die inszenierte Gewalt so? Also jetzt so wie das vom Choreografien und allem her?
Gar nicht mal so gut, ey. Ich war stellenweise sogar echt enttäuscht. Weil du zum Teil wirklich siehst, wie daneben gehauen wird und auch so, wie es aufgelöst ist. Und gerade einfach auch was rein jetzt mal die Choreografie der Action fand ich wahnsinnig unaufregend stellenweise. Es gibt einen, der so diesen finalen Kampf in der Flughafentoilette, den fand ich nett, also weil sie da halt auch geil die Umgebung mit einsetzen. So vieles davor fand ich so lala, ehrlich gesagt. Mhm. Ging's euch da?
Also der spektakulärste von den Action-Szenen, was die Asia-Action-Filme angeht, war er definitiv nicht. Insofern kann ich jetzt aber nicht mitgehen, dass ich jetzt gesehen habe, dass die groß irgendwie daneben gehauen haben oder dass da jetzt Fehler gab in der Choreografie. Ich fand die Schlägereien und so hin und her, weil es halt nichts, was sich komplett weggeblasen hat, wie bei manchen anderen Filmen, wo du denkst, Alter, das war richtig dynamisch, sondern war halt nur cool. Alessandro? Mhm.
Ja, aber mein Problem ist halt, dass ich habe auch The Roundhouse zuerst gesehen, ne?
Ah, okay.
Und daraufhin dann, als ich gecheckt habe, mir kam auch so vor, als wäre der wirklich im Westen so als erstes so veröffentlicht worden und größer.
Der ist auch größer und spektakulärer und so und mehr Budget.
Der ist runder, der ist westlicher erzählt und auch von den Choreografien und von der Action. Und die Figur finde ich da sogar anders. Von Madong Seok finde ich auch da so ein bisschen anders gemacht, noch ein bisschen auf der Spitze. Ist es aber auch kommerzieller alles, ne? Aber die sind da viel besser halt, ne? Also richtig gut auch. Also ich fand den richtig geil, den zweiten und so, ne? Und danach habe ich erst den ersten geguckt und war da natürlich so ein bisschen enttäuscht und weil er wie er sagt, so gut, das kommt auch vor in der südkoreanischen mit dem Genre-Mix oder irgendwie so, wie behäbig die erzählt werden manchmal. Und dass man da manchmal auch nicht mitkommt, was da so los ist und so, so richtig gefühlt, ne? Man denkt das immer so, ne? Aber es passiert auch eigentlich nicht. Aber bei Choreografien bin ich auch voll dabei. Da war ich dann voll enttäuscht dann, ne? Weil das, was den zweiten
so ausmacht.
Aber eben, weiß nicht, ob das auch daran liegt, dass ich den anderen zuerst gesehen hatte.
Da, eventuell, ja.
Wenn du den, weil das ist echt, da ist echt auf dem Punkt, wortwörtlich. So, ne? Also das ist echt krass und das macht richtig Spaß und so, ne?
Ja, gut, Lee kennt den zweiten noch nicht und ich meine, ihm ging es genauso, also.
Ja, aber ich finde einfach, das Niveau der Action hier ist.
Ohne Vergleich jetzt auch. Deine Sichtweise.
Nee, ist auch insgesamt nicht sexy und so, ne? Aber ich glaube, vielleicht wäre es nicht ganz so wenig sexy, vielleicht nochmal einen Ticken besser, wenn ich den eigentlich gesehen hätte, weißt du, wie in der Erwartung. Ich finde es trotzdem, hätte ich sie nicht gut gefunden, aber vielleicht ein bisschen besser. Und dann auch die Spannung und auch die Hauptfigur, unseren Bud Spencer hier, fand ich hier auch nicht so dolle halt, ne, insgesamt und so. Ich weiß nicht. Ja, den fand ich hier auch nicht so, und den Bösen auch nicht ganz. Also wie gesagt, er ist cool, der Schnarch und so, ne, aber im zweiten finde ich den halt nochmal, auch wenn er da weniger Charisma hat und alles, ne, aber ich, weil das halt, wie gesagt, der ist kommerzieller, ist so ein bisschen so auf Zack geschnitten, weißt du, und gemacht und erzählt, ne, aber ich will jetzt nicht über den zweiten reden, ne, aber hier muss ich so ein bisschen vergleichen irgendwie, ja, deswegen hat der mich hier extrem enttäuscht eigentlich so, als ich nach dem zweiten gesehen hatte und so, ne.
Okay. Mensch. Könnte sein, dass Alessandro die heutige Nummer gewinnt.
Oh ja.
So wie das gerade klingt.
Ich habe den aber nicht so schlecht bewertet, wie ich jetzt vielleicht rede. Okay. Das kommt jetzt so vom Erzählen her, weil ich mich gerade so erinnere, so ein bisschen. Ne?
Und wahrscheinlich auch wegen dem direkten Vergleich zu dem zweiten.
Und ich finde, der hat auch viele, das ist aber auch wenig überraschend, das haben wir öfter bei koreanischen Filmen oder generell viel im asiatischen Kino, diese Comedy-Momente, die, wo bei mir quasi keiner der Witze zündet. Also es ist halt schon sehr viel, es geht ja auch fast schon in so eine Slapstick-Richtung. Und
da kriegt schon mal ein Kollege eine Backpfeife oder so.
Genau, und dann hast du so diese niedersten Polizisten, die halt irgendwie so Streifenpolizisten sind, sind halt völlige Dummbratzen, die quasi schon mit Atmen überfordert sind und so. Und das sind so...
Ja, das da, so Comic-Reliefs drin, die da passend sind.
Ja, sind so übertrieben lächerliche Figuren halt zum Teil. Und das machen die aber ganz gerne.
Ja, also bei Memories of Murder, was Alessandro auch meinte, dass sie da teilweise auf die Fresse fliegen und so, wo ich denke, so, Alter, was soll denn jetzt hier dieser Oliver Hardy und Stan Laurel Moment so in so einem düsteren Thriller, so, ich finde es halt immer einen krassen Bruch.
Und dann wird schon auch mit ziemlich fragwürdig, also gerade aus heutiger Sicht, weil ich meine, der Film ist nun wirklich nicht alt, wenn er von 2017 ist, aber so aus heutiger Sicht hast du da wirklich fragwürdige Elemente in der Comedy, weil es halt auch schon sehr viel Witze über, also in Form von Schimpfworten gibt es nicht nur, was so die Angestellten untereinander, Polizisten untereinander, aber wenn dann halt, wenn es darum geht, wie die Leute mit chinesischer Herkunft bezeichnet werden, da wird es halt einfach mal ganz schnell fast schon borderline rassistisch. Und das finde ich schon krass, weil danach schon noch viel der Comedy eben mit diesem Fremdenhass bedient wird. Und das finde ich irgendwie abgefahren. Also weil das einfach, das kann auch 2017 nicht mehr zeitgemäß gewesen sein, aber anscheinend in Korea fein.
Aber das ist jetzt wieder dieses Beispiel, also die Beamten oder beziehungsweise die Charaktere in dem Film verhalten sich ja rassistisch zu den Chinesen und so hin und her. Das ist ja, das macht ja den, für mich ist das nicht der rassistische Film, sondern für mich ist es halt so, dass die Typen halt eine rassistische Einstellung haben.
Haben sie auch, ist auch, den Teil verurteile ich auch nicht, aber sie benutzen das eben auch für Comedy-Momente. Weißt du? Und da wird es für mich dann schwierig.
Na gut, wenn sie schon Gewalt für Comedy-Momente nimmt gegenüber Leuten, denen man ja nicht gewalttätig gegenüber sein soll, ne, weiß man schon, wo man da ist und so, dass das so deren Ding ist. Ich meine, jetzt habe ich mich zum Beispiel erinnert, jetzt kommt es langsam wieder, weil ich auch ein bisschen auseinanderfrimmeln muss, wann was war. Ist ja nicht am Anfang die erste Szene auch, wo dann unser Bud Spencer kommt und da eine Sache ist und einer hat ein Messer da geklaut und so und bedroht die. Und dann kommt er einfach so und sagt so, jetzt hör auf, geh mal her und so. Was ja auch schon so Bud Spencer Move ist und so, ne, was mega witzig ist. Okay, das war ein cooler Einstieg und so. Das war halt mega witzig. Den gibt's halt bei Round Up 2 auch.
Dass er etabliert wird quasi.
Ja, und da finde ich hier sogar einen Ticken besser als bei dem zweiten Teil. Das war das Ding, aber okay. Ja, gut. Nur mal so zurückerinnert.
Hey, ich finde ihn schon sehr charmant. Und was man ihm halt total abkauft, ist, dass der so auf Kumpel mit den ganzen Leuten ist, ne? dass der sich halt schon auch über seine Physis ordentlich Respekt verschafft hat, Jahre zuvor, und dass das aber auch etabliert ist, so, weil wenn er in den Raum kommt, das spielen die anderen halt auch geil, du merkst, der genießt Respekt vor den Leuten, die ihn kennen, weil der wahrscheinlich jedem schon mal auch ordentlich aufs Maul gehauen hat.
Ich finde es auch so geil, wie der Vorgesetzte, wie der Polizeichef einfach mal der komplette Lappen ist und von allen rumgeschubst und rumgeschoben wird und besonders von ihm natürlich, aber der hat ja nur gar nichts zu sagen. Ne?
Ja.
Der ist im zweiten Teil richtig witzig, auch mit ihm in Kombination.
Okay.
Das wird dann auch besser, Alter. Ja, schade, dass du den nicht gesehen hast. Gut.
Ja, wie gesagt, nächsten Monat.
Ja, cool. So, macht es mal.
Guess, wie ging es dir mit dieser verstrickten Handlung, mit den ganzen unterschiedlichen Gangs und wie die gegeneinander benutzt werden?
Ja, das ging eigentlich, weil die Gangs haben ja auch meistens irgendwelche besonderen Merkmale, wie Schlangentattoos und sowas. Dadurch konntest du das so ein bisschen unterscheiden. Und wie du meinst, am Ende konzentriert sich ja eigentlich das Ganze nur auf eine bestimmte Gang oder beziehungsweise auf diesen Typen, der da das komplette Territorium übernehmen will und sich ziemlich arschlochmäßig benimmt. Und den einen, ja, das fand ich schon auch ganz cool, wie dieser einen einfach unter seine Fittiche genommen wird, weißt du, und wie es heißt so, ja, du arbeitest jetzt für uns, so, weißt du, und die nehmen sich ja dann alles irgendwie, was ihm gehört. Und den Handlungsverlauf fand ich schon ganz cool. Was ich immer bei diesen Filmen auch leicht bemängel, ist die Laufzeit. Die sind einfach für die Story, für die Handlung und dafür, was für ein Genre das ist, finde ich halt mal die Laufzeit ein bisschen zu lang.
Ja, aber weil ja auch eben viel drumrum ist mit diesen Comedy-Momenten und der Handlung, die da noch etabliert wird. Ja,
man hätte halt, das sind halt so Filme, weißt du, manchmal hast du auf Blu-ray so 30 geschnittene Szenen und der Film wäre dann irgendwie 20 Minuten länger.
Mhm.
Das ist einer, da könnte ich das verstehen, wenn du mal 30 geschnittene Szenen hast, die man jetzt nicht unbedingt braucht.
Ja.
Ja, was halt hier auch heftig war, und das ist am zweiten Teil auch wieder so und so, ne? Das ist ja sowieso in Asien, in Südkorea, da irgendwie so ein Ding, gefühlt immer in jedem Mafia-Gangster-Polizeifilm, diese Messer, dass immer so viel Messer eingesetzt werden und so heftig, und dieses Draufhauen und so, ne? Das war, weiß ich auch noch, auch nicht so gut hier. Dass man manchmal sieht, da wird nur so mit Plastik draufgehauen, so gefühlt, und es passiert nichts so richtig, oder man spürt es nicht so richtig, weil sonst schon diese Messergewalt immer schon hart ist, ne? Alter Schäde, wie die abgehen, mit diesen Zustechen und so. Oder mit den Baseballschlägern, was die auch so viel machen da, ne? Alter Schwede. Wir sind Metall-Baseballschlägen, das machen die, da gibt's auch Filme ohne Ende, ne? Das ist die ganze Zeit, da hauen die drauf, stundenlang und so, ne? Das fühlt sich so heftig an und so. Ich habe ja erzählt, meine Lieblingsserie letztes Jahr war ja The Roundup. Diese Miniserie von 10 Folgen, südkoreanisch, mit den 2 Boxern, die gegen die Mafia kämpfen, wortwörtlich und so, ne? Und die ist ja so geil und so heftig und so gut choreografiert und bockt einfach nur.
Und hieß auch The Roundup?
Entschuldigung, Alter, hat
Ich dachte auch, die hieß genauso. Ich so, okay.
Bloodhounds, Entschuldigung.
Okay.
Bloodhounds. Okay, gut, aber danke. Das ist ja jetzt nichts gesagt. Er hat alle nicht den Namen erfahren von dieser Serie.
Bloodhounds, so, okay.
Egal, das ist ja auch immer krass und so, ne? Und echt gnadenlos. Das findet ihr auch, wie findet ihr das denn von der Gewalt her? Weil das ja so heftig ist eigentlich.
Welche jetzt?
Ja, mit den Messern und so, dass das die ganze Zeit da gemacht wird und so.
Also ich fand das schon cool mit den Messern, so, weil die ja teilweise so voll schnell irgendwie so überraschend so in die Seite stechen und so.
Gerade der Antagonist ist schon halt echt geil.
Und ich meine, er wird ja dann auch, also er hat ja dann überhaupt keine Grenzen so Richtung Finale und so. Also passieren schon ein paar Sachen mit dem Messer, was ich richtig krass finde. Und ich meine, dieses Hackebeilchen ist schon auch schon krass, wenn die so, wenn er das in die Hand nimmt und dann so einfach irgendjemand zu Boden reißt und dann anfängt auf ihn rumzuhacken. Also ist schon... Es wird zwar nicht explizit gezeigt, wie da irgendwie eine Axt in den Kopf haut, sondern du siehst es meistens auf. Aber da spritzt schon Blut, also geht schon ab. Die Momente, die ihn involviert haben, fand ich schon cool.
Das scheinen wir dann doch alle einigermaßen ähnlich zu sehen.
Ich glaube auch,
ja. Ja, sind wir einheitlich einer Meinung. Ist jetzt nicht einer der ganz Großen, aber man kann ihn schon gut weggucken mit ein paar Mankos.
Ja, das wirkt jetzt so, ne, als hätten sie gesagt, okay, coole Vorgabe, das ist nicht schlecht und so, jetzt gibt ein bisschen mehr Budget, noch ein bisschen ausgefeilter, der zweite ist auch kürzer und so, ne.
Okay.
Dass er dann da halt so dieses, ne, wie gesagt, da haben sie es perfektioniert, ist jetzt übertrieben, aber, ne, so irgendwie noch runtergemacht hat.
Okay.
Gerounded.
Ja, aber wenn du jetzt die ganzen Filme schon gesehen hast, weißt du dann...
Hab ich nicht, nur die 2.
Ach so.
Ich habe den Sommer jetzt im Sommer gesehen, in Italien, Roundup. Und direkt an den anderen geguckt.
Ach, okay. Und weißt du, warum der Regisseur, der ja hier sein Langfilmdebüt gegeben hat mit dem Film, ich meine, der hat 3 Credits, das ist der erste davon, war und hat das auch geschrieben, Yoon Sung-Kwang, warum hat der die anderen nicht inszeniert?
Keine Ahnung, ich habe auch nichts dazu jetzt angeguckt, tut mir leid.
Okay.
Warum hast du, also wusstest du, dass es einen ersten Teil gab oder warum hast du den zweiten als erstes gesehen?
Also klar. Nee,
ich wusste das gar nicht.
Ach, du wusstest also es nicht, okay.
Mein Bruder hat halt ein paar Filme immer mit, ne? Mhm. Und dann gucke ich da immer so durch und dann habe ich mir den angeguckt einfach, fertig, fand den geil und so. Da habe ich geguckt, wie das immer ist, weißt du ja, man guckt immer Letterboxd, was ist das? Okay, und dann denkst du, okay, what the fuck? Zweiter Teil, gut, hättest denken können, da sind so ein, zwei Charaktere, die jetzt hier aufgetaucht sind, wieder im ersten. Mhm. Aber es war auch egal, man hätte das nicht wissen müssen. Ich dachte, es gibt ja eben mehr, aber auch nicht wirklich.
So wie wenn du Lethal Weapon 2 als erstes guckst, ist auch scheißegal.
Genau, so ist das halt so in der Richtung, ne? Also, das war egal. Da hatte ich nur so geguckt und fertig. Dann habe ich den geguckt und dann habe ich es erstmal gelassen. Weil wahrscheinlich war der noch gar nicht, war der dann draußen, vielleicht gerade, ne, der dritte, letzten Sommer. Weil du sagst, Fantasy Filmfest, richtig, ist ja erst September gewesen.
Müsste letzten Sommer gewesen sein, irgendwas in dem Dreh. Ja,
dann war der noch gar nicht am Start und so. Aber werde ich auf jeden Fall auch noch gucken.
Mhm. Okay.
Na, ich gehe davon aus, dass Erik die Trilogie wahrscheinlich vervollständigen
wird. Ja, das klang ja so.
Ja.
Ja, aber finanziell hatte das Erfolg, deswegen gab es ja dann wahrscheinlich auch Sequels, weil der hat 5,9 Millionen gekostet und hat fast 53 eingespielt. Also das ist ordentlich. Mhm. Und ja, jetzt diesen Monat noch kommt der vierte Teil. Insofern haben die da was richtig gemacht.
Wir haben wahrscheinlich mit unserer York-Karte nicht ins Kino gehen können.
Nee, wahrscheinlich nicht.
Ich kann mir vorstellen, dass der in den einschlägigen Lichtspielhäusern nicht läuft.
Ja, wobei dadurch, dass er aus Korea ist, könnte das schon fast wieder sein.
Möglich. Ja. Gucken wir mal.
Naja, aber dann kriegt der Regisseur dieses Films ja auch dadurch, dass er es geschrieben hat, verdient er dann zumindest an den Sequels noch irgendwie. Weil basiert ja scheinbar auf Dingen, die er geschrieben hat.
Mhm.
So, sollen wir Punkte vorlesen?
Lass uns das machen.
7,2 sind es auf IMDb. Auch dieser Film hat keinen Metascore. Und auf Letterboxd 3,5. So, wo seid ihr gelandet? Für mich sieht es schlecht aus, weil ihr habt nämlich beide goldrichtig gelegen. 7 Idees.
Das gleiche habe ich auch gedacht, weil ich bin bei 7,5.
Ach, okay, wie geil.
Und leider ich bin bei 7.
Du bist bei einer 7, okay, damit hast du uns mit runtergerissen.
Ja, damit ist wahrscheinlich.
Wieso? Aber was habt ihr mich denn nicht? 7,5 geraten, so ganz nah?
Ich habe 8 geraten bei dir.
Ja, okay. Und ich 7,5. Aber es ging ja nur darum, dass du damit wahrscheinlich richtiger liegst. So, ich rechne trotzdem mal kurz, was das hier ist. Ein miesen Film.
Lustigerweise, wenn man unsere Initialien, die ich hier aufschreibe, um die Punkte aufzuschreiben, zusammenzählt, heißt das ALG.
Oder LAG.
Arbeitslosengeld.
Oder LAG, ja. Arbeitslosengeld. Hey, dann, Leute.
Oder ALG.
ALG. Okay. Oder GAL. What's up, GAL?
GAL Gadot.
What's up, Sluts? Ja,
GAL Gadot.
Wir sind alle in Gal Gadot drin. Oh. In ihrem Namen. You in ihrem wish. Namen, Mann, Alter.
Wahrscheinlich.
Ach komm, Alter. Drin. Jetzt er wieder. My name is in the middle of equality. Um mal Talib Kweli zu zitieren, aber es passt auf mich ja auch insofern.
Ich würde ihren Korb geben, weil der Altersunterschied mir zu groß ist zwischen Gal Gadot.
Naja, denke ich mir.
Deswegen.
Die ist schon zu alt, ne?
Nein, die ist viel zu jung für mich.
Ach so.
Da habe ich moralische Bedenken.
Ist klar.
Darfst du überhaupt mit Israelin oder so?
Ich bin da unpolitisch. Ich durfte auch mit einer Kroatin. Ich bin da nicht politisch.
Okay.
Ja, mein Vater war schon geil. Mein Vater war nämlich so einer, der leitete immer seinen Monolog ein, indem er gesagt hat, pass auf, wenn sie für dich gut ist, ist sie auch für uns gut, so ist alles cool und so bla, Hauptsache du verstehst dich mit dir. Und dann kam so, aber, genau.
Aber
muss ja nicht zu exotisch sein. Und muss ja jetzt keine Muslimin sein. Und muss ja jetzt nicht unbedingt schwarz sein oder sowas.
Am besten aus dem Ort hier.
Ich so, ja, was denn du? Ist jetzt, keine Ahnung, ist jetzt cool für mich, wenn sie für dich cool ist, weil danach kamen noch so 30 Einschränkungen so. Von wegen so, ja, aber vielleicht nicht zu exotisch und so hin und her, wäre schon cool.
Mein Vater gegen schwarze Menschen.
Naja, der will halt, keine Ahnung, er würde halt am liebsten eine Serbin sehen, weißt du, mit einem Serben so, mit seinem serbischen Sohn.
Er ist ja, halt, der muss sich nicht nochmal neu einstellen, weißt du, was man kennt man. Man ist halt im gewissen Alter, da möchte man jetzt nicht so, oh, noch eine Kultur, vielleicht noch irgendwas oder,
naja,
ich bin das einfach nicht gewohnt, einfach Gewöhnung. Ich sehe immer nur weiße Menschen, deswegen
kann mein Vater war auch überhaupt nicht weltoffen, der war so ein richtig hängengebliebener Serbe so. Er ist nur noch Schwule im Fernsehen, hat er gesagt. Nur noch Schwule, egal welche Sendung du anmachst, ja, wird alles von Schwulen moderiert. Guckst hier, egal welchen Sender du anmachst. Ich so, ja,
okay. Wo sind die schönen Frauen von früher?
Das war ihm alles ein bisschen zu Vogue.
Aha.
Naja.
Ja, ich glaube, das italienische Fernsehen, die ziehen das weiter durch, wie die letzten 30 Jahre. Ne? Da
ändert sich gar nichts.
Ja.
Glaube ich auch. Ja. Okay, so, wir haben einen Endstand.
Mhm.
Durch die Aktion ist Guess jetzt ganz hinten gelandet. Mit 2,5 Miesen, gefolgt von mir mit 2 Miesen und Alessandro hat's geschafft. 1,5 Miese.
Wir haben ihn in den Lostopf gekriegt.
Ja, ja, wow, ganz toll.
Zum Kotzen.
Alter. Na, bisschen mehr Euphorie, mein Lieber.
Nee, da bin ich ja sowieso wieder. Oder ich muss nur einmal drin bleiben, so richtig niedrig und so.
Also, könnte auch sein. Ist ja gut. Na, so. Könnte auch sein. Also für die nötigen Lira, ja, wir machen das auch wie Berlusconi. Laden wir keine weiteren Gäste in diesem Jahr mehr ein.
Ja, mach das mal.
Ja, dann ist die Chance natürlich groß, dass du gezogen wirst.
Da sind wir echt ALG.
Bisschen Schiebung
BBB, muss schon gehen. ALG. Oder ja. Geil halt. Geil und geil.
Ja. Ja, scheiße. Woher soll ich wissen, dass es jetzt der erste Actionfilm aus Asien ist, den du jetzt hier so verhalten bewertest, Alter. Das ist ja wirklich beschissen.
Wie der erste Actionfilm aus Asien?
Naja, weil du sonst immer sehr euphorisch bist bei Filmen, die so selbst mittelmäßige Filme, so sagst du, ach, 10 Punkte.
Ja, der war schon langweilig und so für mich sogar.
Ey, langweilig.
Vielleicht war ich auch im falschen Mut. Wie gesagt, ich konnte jetzt ja nicht rewatchen, weil... Und witzigerweise auch noch ein Film, den ich ausgesucht habe, sozusagen. Ne? Und das ist der falsche da, das passt nicht. Das ist
läuft doppelt bei uns.
Witzig. Erik, Alter, deine Schuld, dass ich hier einen Punkteraten verloren habe.
So weird wie die ganzen Filme, die ihr heute
besprochen habt, Alter.
Habt ihr dann gelesen, dass es von diesem Film auch ein indisches Remake gibt?
Ja, stimmt, habe ich auch.
Natürlich gibt's das. Kam 2021 raus. Vielleicht gucken wir uns das auch mal an.
Vielleicht
ja, und ich warte auf das indische Paranormal Activity. Gibt's bestimmt auch schon, oder?
Ah. Das ist hier
weiter.
Geil. Okay. Ja, muss es geben, klar.
Muss es geben.
Indisches Paranormal Activity ist auch geil.
Meine Special-Folge. Da macht ihr nur so indische Remakes.
Digga.
Dafür sind andere zuständig.
Ja, glaube ich auch. Das gibt's okay. Schon.
Ja. Ja. Da gibt's andere Podcasts, die kümmern sich da mehr drum.
Ja. Liebe Grüße an Tino und Tom.
Ja. Gibt's Masala Kraut.
Okay.
Die waren auch schon bei Wir quatschen über Filme. Aber können wir zum Schluss ja mal sagen, was habt ihr denn so in der Pipeline und was gibt's Neues bei deinen Projekten? Du hast jetzt mit Ralf wieder einen Podcast rausgebracht?
Ich habe gerade Wrong rausgebracht von Quentin Dupieux. Mhm. Den haben wir letztes Jahr aufgenommen im September oder so oder im Oktober. Den
ach, so lange ist er.
Wow.
Ja,
der hat hier jetzt... auch schon besprochen bei uns, oder?
Mhm.
Ja, ich weiß ja, du bist auch ein Fan. Hast du nicht gerade einen besprochen?
Ja, den letzten eine, ne? Quasi, der mir fehlte.
Ach so, aber jetzt diese ganzen neuen hier, dieser Power Ranger-Verschnitt und sowas, alles hast du nicht gesehen.
Doch,
ne?
Doch. Diesen Power Ranger-Verschnitt, den habe ich auch schon längst besprochen.
Ah, oh, da habe ich das nicht mitbekommen.
War, das war Smoking Causes Coffee.
Hat wirklich alle, glaube ich.
Nee, also okay. Jetzt der aktuelle, der lief ja auf Festivals, dieser da.
Dieser ganz neue, ja.
Und genau. Dieser Cedric oder wie hieß der andere, der, glaube ich, kam auch noch davor. Aber die sind eben, die haben jetzt gerade eine Festivaltour hinter sich, so den, die sind sonst ansonsten noch nicht zu sehen.
Mhm. Könnten auch beim Fantasy Filmfest auch.
Da läuft Dali, läuft da.
Ach, oh, perfekt. Ja. Okay. Mhm. Na geil. Nee, ich bin auch ein großer Fan und so. Und Ralf, das war sein erster, den er gesehen hat davon und fand ihn auch super geil. Könnt ihr hören, Spoilcast und so, ne? Mit Video auf YouTube, auf meiner Couch. Ich verstehe schon. Und
siehst du?
Oh mein Gott. Sein Puff.
Das ist nicht umsonst so puffig eingerichtet bei
puffig.
Dir.
Puffig.
Bei Wir quatschen über Filme kommt dann ja diese Woche, jetzt am Freitag, erscheint Scheiße, ey. Hast mich immer dafür, dass ich immer vergesse, was wir besprechen, ey.
Wäre echt interessant zu wissen jetzt.
Ach fuck, ey, scheiß drauf, es kommt gleich bestimmt. Mhm. Und sonst bei Patreon bin ich auch, wie du schon erwähnt hattest und so, da habe ich auch 5 oder 6 Stufen und so, ne? Man kann auch hier Reaction-Videos und so, kann man los reinwerfen. Schaubefehl für Reaction-Videos, ne? Also komplett filme ich mich da 2 Stunden.
Reaction-Videos, Alter, ich habe Erection-Videos verstanden und dachte die ganze Zeit, ja, genau. Was zur Hölle bietest du da an?
Genau. Was machst du da mit deinem Puffzimmer?
So als Audiokommentar oder so sozusagen, ne? Ja, das mache ich, ne? Dann okay. Halt, wie gesagt, gibt es auch mindestens einmal eine Buchbesprechung zu Büchern, die es zu sehen gibt. Jetzt lass ich zum Bremer.
Erzähl weiter.
Und, und lose für direkte Video-Reviews, die dann überall zu sehen sind, ne? Oder für nur mal guckenlose. Ach, alles möglich. Guckt einfach bei Patreon, patreon.com, Cinema Volante.
Guckt da rein.
Ja, und wir quatschen über Filme, besprechen halt 2 Filme. Einer davon ist, ich hab's, Eiskalte Engel.
Ui.
Habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Das ist auf jeden Fall bei mir lange her, echt richtig lang.
Haben wir auch im Lostopf.
Das war der andere. Ach, The Creator.
Ach, The Creator und Eiskalte Engel. Okay, wilde Mische.
Ja, krasse Mische.
Sponsert dich Hakan denn auch bei Patreon? Als dein Partner.
Den muss er das doch.
Jetzt, müsste er eigentlich, ja. Also wenn
ja,
ich
müsste er. Müsste er, oder? Ja. Aber muss man ja nicht.
Also wenn die jetzt einen eigenen Podcast hätte und wir hätten keinen zusammen gemacht, hätte ich ihn auf jeden Fall auch gesponsert.
Das ist nett, danke.
Dank euch auf jeden Fall, dass ihr auch Sponsoren seid. Sponsor
natürlich.
Seid.
Ja, klar. Ja, sehr cool. Klar.
Ich sehe auch immer die Filme und freue mich dann schon drauf, die zu sehen. Ich würde die am liebsten sofort sehen. Ist das bei manchmal bei euch auch so?
Dafür sind es ein paar zu viele. Aber ja, klar, also wenn die ausgeschmissen werden, ist es schon so, ah, fuck, den hätte ich mal wieder Bock auf.
Ja, das kommt schon immer wieder vor.
Mhm.
Oder aber wir haben ja jetzt, sagst, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, wir wollen ja jetzt ein bisschen rumwuchern im Lostopf und da einfach mal auch drauf scheißen.
Ja, stimmt, können wir unseren Gästen eigentlich auch mal anbieten, ne? Das,
Nee,
lieber nicht? Okay.
Weil die wollen ja schon die Rezension von uns hören, also...
Nein, dass die dann sagen, hey, sollen wir nicht den bringen und dann bringen wir den irgendwie als gemeinsam noch zusätzlich.
Ach so, ja gut, als gemeinsam Film wäre es eine Alternative. Ich dachte, du willst jetzt den Gästen sagen, so von wegen, ja, mach
ich auch. Schönes Outsourcing.
Ja,
Alessandro, wir haben noch schöne Filme von Dennis, die sind alle total cool.
Wir verweisen doch Cinema Volante, da wurde der Film schon besprochen.
Zeitarbeiter aus Italien hier, mach mal ein paar Filme.
Gastarbeiter, ja.
Der
Gastarbeiter macht das schon.
Ja, oh Mann, ey. Ja, also ich bin mal gespannt, ob wir auch jemals eine Episode hinkriegen mit dir, ohne dass es irgendeine Form von Erwähnung findet, dass du italienische Wurzeln hast. Weil das ist ja irgendwie.
Das schon mal
nee, natürlich nicht, weil du, also früher oder später erwähnst du immer irgendwas mit.
Er ist doch der Einzige, der für dieses Klischee halt auch gerade halten muss. Also,
ja.
So viel haben wir ja nicht aus Italien.
Also, okay. Was habt ihr denn sonst so? Doch, Türke, ja, du machst alles, aber wegen machst du bei allen, dann passt es doch, weißt du? Jeder, der irgendeine Wurzel hat, ich meine, die wird ja
auch. Nein, mir ging es ja auch dann eher um dich. Also, es passiert ja wahrscheinlich laufend, oder?
Ey, am Anfang wollte ich das nicht mal sagen, dass ich so, gut, Cinema Volante der Name, aber das checkt ja keiner. Alle sagen ja Cinema Volante oder sowas, ne, oder haben keine Ahnung. Am Anfang gehabt, Volanti. Und dann, dass ich wegen Italien wollte ich das nie anschauen. Irgendwann kam das so. Ich glaube, das war echt Gesso, mehr oder weniger. Vielleicht auch, ach nee, ich war ja auch wegen, nee, da kam es nämlich. Okay, da fängt ja schon an. Hey, du bist so Italiener, lass uns über einen Jolly sprechen. War ja Manu und Peter damals für die Presse.
Aber du bist schon, also du zelebrierst das schon selbst. Also indem du sagst, so, Russell Crowe hat einen Film gedreht in meiner Heimat und dann erwähnst du natürlich auch den Ort,
ja,
wo du herkommst.
Ja, aber, ja, wenn er in meinem Dorf ist, ja, Alter, quasi, das, ne? Das ist wie zu Hause. Als wäre
aber er sagt halt alle 10 Minuten, dass er italienische Wurzeln hat. Also es ist jetzt nicht so, dass er jetzt nur durch mich erfahren die Leute, dass Alessandro ein Italiener ist. So. Er ja, nennt seine so Pakete, nennt er Regisario und Producente und
ja, jetzt mache ich natürlich so, ja, weil das Leute schön, ich finde es auch schön, so andere Worte zu finden. So, ja klar, nein, sowas habe ich gemeint, egal. Das führt also in Dings, ich wollte ja auch, weißt du, was ich am Anfang machen wollte, ne? Das ist richtig heftig. Mhm. Ich wollte am Anfang, wollte ich ja Paranormal Activity, weil er mich ja angemacht hat wegen meinem Schweizer Möchtegern-Akzent, der keiner war.
Angemacht.
Wollte ich ja alles mit dem Akzent machen, komplett Paranormal Activity, weil es ja sonst so langweilig ist, ne? Und da habe ich mir so Videos angeguckt, wie man ein paar Wörter und wie man der Akzent ist, so wenn
für Schweizerdeutsch. Wenn,
Schweizer dann wirklich, nicht Schweizerdeutsch, sondern wirklich so Deutsch versuchen zu sprechen, aber so ganz kleinen Akzent haben und so, ne? Aber das war mir zu anstrengend dann doch, davor und zu viel Angst. Da habe ich mir so Wörter aufgeschrieben, ne? Wie Grüßi Müsi und solche Sachen und so, ne? Durcheinander heißt das. Oder?
Ach so, es Grüßi Müsi.
Grüßi
Müsi.
Grüßi
Müsi.
Grüßi Müsi. Ja, aber ich hab's dann schnell gelassen und so, ne? Naja. Achli und so, ne? Diese ganzen Sachen und so, was es alles gibt.
Achli.
Und das ist ja alles so verniedlicht.
Ist das eine Anrede?
Was hast du gesagt?
Achli? Ich jetzt?
Ja.
Achli. Nee, das heißt ein bisschen so.
Ach so, Achli, ja.
Achli.
Achli heißt ein bisschen.
Nein, Achli. Ein bisschen.
Achli.
Okay.
Weißt du, ich hab's jetzt machst wieder ein bisschen Zuckeri, ein bisschen Honig, ein bisschen so etwas.
Okay, krass, hätte ich nicht gewusst.
Ja. Aber das ist ja immer von Kanton zu Kanton wahnsinnig unterschiedlich. Aber ich meine, ich verstehe es ja auch, also das ist ja auch irgendwo ein ganz netter USP. Du bist halt der Filmpodcaster, der italienische Filmpodcaster.
Ja, genau.
Ja, aber schade, was gibt's nicht so viele. Stimmt.
Wir sind halt die mit dem Halbwissen. Oder Banausen eben.
Naja gut, so viel Schweizer gibt es jetzt auch nicht in so Deutsch.
Das wäre wahrscheinlich auch nochmal was anderes, wenn ich jetzt irgendwie Urs oder Reto heißen würde oder so. Mhm. Dann würdest du da wahrscheinlich auch öfter drauf rumreiten. Ist an sich noch nicht so ganz sicher, der Gast.
Nee, ich stelle mir gerade vor, wie ich auf Urs rumreite. Ich weiß nicht, ob das produktiv ist. Ja, okay.
Wie cool, dass du überlegst, so, wie kann ich das dissen, Alter?
Ich meine, das ist ja so ein Klischee,
wir haben ja schon eine
Schweizer
Name. Wir haben ja schon eine große Hörerschaft in der Schweiz, also da sind wir auch ständig in diesen Podcast-Charts. Insofern versuche ich mir da jetzt nicht mit allen zu verscherzen.
Siehste?
Ja, ich halte mich zurück.
Wir begrüßen die Schweiz.
Ja. Achli.
Achli.
Achli, Grüße von mir auch.
So, Antichli oder so.
Das klingt wie so ein abgebrochener Huster oder so, wie du das sagst. Es ist Achli, also es sind zwei Worte.
Achli.
Nicht
Achli.
Okay. Ja, so und das heißt auch, da ist noch dein Name drin. Achli.
So witzig. Da ist sogar sein Name drin, ja. Wenn es Achli heißen würde.
Achli.
Klappt nicht.
Achli. Warum nicht mehr? Warum hast du auch so was für Sache? Warum nicht mehr? Ist das auch so? Was ist das? Warum nicht mehr? Ich habe hier so ein paar Sachen so.
Warum
ich
nicht
das
mehr? Jetzt, ja. Warum aber welchen mehr? Dialekt hast du dir denn da angeguckt?
Ich, keine Ahnung, ich gucke mir so fucking YouTube-Videos an, ne? Da, ich mir einfach, da wurden dann welche Interviews interviewt einfach. Mhm.
Das hätte ich mir ja gerne mal angeguckt.
Wie gesagt, Alter. Das war eine kurze Phase. Ich habe da eine halbe Stunde geguckt, da habe ich gesagt, nee, Alter, ich jetzt wollen wir nicht den Stress und so. Und euch auch nicht und so.
Ja. Der hätte das wahrscheinlich dann wieder rausschneiden wollen. Der hat ja den Song aus wie heißt der Jennifer Lawrence Film? No.
Bla bla bla.
No. Nein, der letzte Jennifer Lawrence Film. Ja, genau. Aus dem Film hat er auch Man Eater gesungen, ja. Als Intro von seinem Mal gucken. Und dann hat er es rausgeschnitten im Nachträglich.
Oh nein.
Er hat gesagt, oh nee, das will ich jetzt doch nicht. Was für ein Schisser.
Ah, fickt euch.
Einmal hat er mir eine WhatsApp-Nachricht geschickt, wo er auch irgendwas gesungen hat. Da hat das wieder gelöscht danach. Weil der Schiss hatte das wieder sampled.
Ja, weil du vorher gesungen hast, habe ich aber auch nur gesungen, ne?
Ja, hab ich meins gelöscht.
Aber wie geil.
Hab ich meins gelöscht.
Ja, Alessandro ist natürlich auch nicht jetzt so berüchtigt dafür, dass er einfach irgendwelche Sprachnachrichten sampled. Nein, aber sowieso.
Hat er auch. Er hat meinen Witz vorgespielt, den ich hier mal vorgelesen habe.
Ah ja, das stimmt. Ja, okay, ja. Ungefragt?
Ungefragt.
Ja, also das möchte ich aber eh nochmal sagen. Alle, wenn du irgendwie Bock hast, dass wir irgendwelche Samples eliminieren, sag Bescheid. Also wir machen das ja tatsächlich immer ungefragt, was eigentlich nicht cool ist.
Ja, aber ihr samplet ja alles, was ich immer hier entweder beim Mal gucken oder bei euch in der Sendung gesagt habe. Dann ist ja eh öffentlich.
Oder WhatsApp. Und,
ja. Ich glaube nicht, oder?
Nee, ich glaube auch nicht.
Nee, da habe ich noch nicht gemacht.
Deswegen, ja. Aber
das hier.
Wer weiß, ich wusste nicht, weil wir diese Grenze auch übertreten und so.
Ja, ich habe dir den hier gedrückt.
Ich wusste nicht, dass das so ein Monolog-Ding ist hier, aber.
ja, war Hacker sogar noch zu hören.
Achso, das ist ja das war Hacker, ne?
Du bist auf jeden Fall, hältst einen Rekord, glaube ich, für die meistgesampelten Gäste.
Das stimmt, ja.
Ist bestimmt gut.
Ist ja auch eine Ehre. Aber für Alessandro ist es wahrscheinlich keine Ehre, sondern. Warum werde ich?
Hallo?
Warum bin ich der Hofner?
Das ehrt mich ja irgendwie, glaube ich.
Voll.
Was heißt Hofner auf Italienisch?
Keine Ahnung, Alter.
Weißt du nicht?
Hofner? Nein, ja. Ich weiß nicht, wer das deutsche Wort ist. Ja nur mein deutsches
ich
Wort.
Auch nicht, ich wüsste auch nicht auf Serbisch, was Hofner ist.
Ich sagen, Papagallo, würde man so sagen. So,
Papagallo.
Ne? Du bist ein Papagallo. So, ne?
Schon geil. Geiles Wort, ja. Coole Sprache. Papagallo, Mamagallo, bitteschön. Was wollen Sie essen?
Papagallo, ja, so ein Spinner. So, ja, gut.
Wie bin ich?
Sehr schön.
Okay. Das sind doch gute Schlussworte hier. Oder auch nicht.
Ja, danke, dass ich da sein durfte. War schön.
Ja.
Immer wieder gerne.
Kommst ja nochmal. Weil wir,
ja,
wir gehen davon aus, dass du mit dem Lostopf vielleicht das nicht geklappt hat beim ersten Versuch. Haben wir gesagt, machen wir noch eine Supporter-Episode.
Hast du da auch die Chance?
Hast du auch nochmal eine Chance. Zweites Mal.
Hauptsache, wir sprechen nicht über deutsche Filme oder so.
Hauptsache, wir sprechen nicht über deutsche Filme. Genau.
Mal gucken.
So ein Hoho, mal gucken. Sehr gut.
Aha.
Okay.
Alright, dann nochmals danke an alle, die uns supporten und natürlich an Alessandro.
Yes.
Dann sind wir raus.
Au revoir.
Tschüss.
Bewegt Bild-Banausen.